Dann begrüße ich Sie zur Vorlesung Geschichte und Ästhetik der digitalen und audiovisuellen Medien Teil 2. Im ästhetischen Teil geht es heute um Grafik, insbesondere Computergrafik und das Problem, wie beschreibt man eigentlich die Grafik, also die Computergrafik von Filmen und Spielen, und zwar nicht in Form einer Bildbeschreibung, was sieht man, sondern in Form der grafischen Qualitäten. Welche Techniken kommen zum Einsatz, um dieses Bild hervorzubringen? Das ist eine ganz andere Form der Beschreibung als das, was man klassischerweise in einer Bildanalyse macht. Zunächst vorweg, es gibt den großen Abschnitt 3D Computer Graphic in Film. Das fängt an mit Future World 1976. Also es fängt ein bisschen vorher an, aber das ist so die erste große, der große Einsatz und Gesichtsscannen und Gesichtserkennung. Und da werden ja solche, Future World ist ja das, was heute Westworld im wieder aufgenommen wird, ist die Fortsetzung. Und da werden halt solche Androiden gebaut und das läuft über das Einscannen von Gesichtern von echten Menschen. Star Wars 77, Tron, Young Sherlock Holmes von 85 ist dann nochmal so ein Meilenstein. Ich gehe die jetzt nicht durch, aus dem einfachen Grund, dass wir die nämlich in der Geschichtsvorlesung noch treffen werden, wenn wir in diesen Zeiten sind. Aber was wir heute besprechen werden, kann man sehr gut auf Spiel als auch auf Film anwenden, wobei Filme den Spielen in der Regel so 10 Jahre voraus sind. Also man kann inzwischen sehen, was wir heute in Echtzeit in Spielen an Computergrafik präsentiert bekommen, war so Stand der Technik 10, 12 Jahre. Und davor gibt es diese Theorien, also die Computergrafik als Disziplin ist dann nochmal so 5 bis 10 Jahre voraus, weil die Algorithmen entwickeln können, für die es noch keine Rechner gibt. Sowas wie Echtzeit-Raytracing über 3 Reflexionsstufen oder sowas. Da weiß man, wie man es macht. Es geht nur in Echtzeit halt nicht. Und in Filmen kann man es machen, aber es kostet dann immer noch eine ganze Menge Aufwand. Gut, also das gehen wir jetzt nicht durch, aber die Grundprinzipien sind identisch. Nur damit können Sie Filme so aus den frühen Nullerjahren beschreiben und nicht unbedingt das, was man heute zu sehen bekommt. Und bei Spielen gibt es neben der grafischen Anmutung, also die Shader-Techniken, da komme ich gegen Ende drauf, halt noch ein paar andere Dinge zu berücksichtigen, die bei Filmen jetzt eher eine untergeordnete Rolle spielen, außer so in Filmen der 70er vielleicht. Nämlich einerseits die Frage der Dimensionen. Also wenn Sie eine Grafik von einem Spiel beschreiben, müssen Sie erstmal beschreiben, wie vieldimensional ist die Spielwelt. Also die Darstellung ist ja in der Regel zweidimensional mit den 3D-Brillen, inzwischen kann man auch eine dreidimensionale, stereoskopische Darstellung hinkriegen, aber das Spiel selber, in welchen Dimensionen spielt es? Da gibt es einerseits die 2D-Welten, so die alten Arcade-Spiele, aber jetzt auch die iOS- oder Android-Tablet-Spiele sind vielfach wieder 2D. 2D hat den großen Vorteil, das werden Sie merken, wenn Sie Ihre ersten Spiele selber entwickeln, es ist viel weniger Aufwand als 3D-Assets. So dass man gerade bei Game Jams sehr häufig 2D-Spiele sieht, einfach weil das Art Department sagt, also hör zu, 3D-Modelle im großen Umfang kriegen wir an dem Wochenende nicht hin. Ja, und machen wir alles in 2D. Und die 3D-Darstellung von Smartphones ist halt sehr unterschiedlich. Es gibt Smartphones, die können das sehr gut, so die letzten Modelle. Aber die älteren Modelle, die haben da schon ihre Mühen damit, sodass man auch hier so als kleinsten gemeinsamen Nenner die 2D-Darstellung sieht. Diese 2D-Darstellung gibt es noch Unterscheidungen, nämlich einerseits in den Fixed Screen. Also Fixed Screen sind Spiele, deren gesamter Level auf einen Bildschirm passt, ohne dass man da irgendwie was scrollen muss oder was bewegen muss. Das war früher der Not geschuldet, dass man einfach gar nicht so viel Speicher hatte. Also in den späten 70ern, frühen 80er Jahren war man froh, dass man überhaupt einen Bildschirm füllen konnte und dann auch irgendwann in Farbe und dann mit mehr als 4 Farben und sowas. Das hat sich langsam entwickelt. Dann ist es heutzutage eine Designentscheidung, dass sie möchten, dass die Spieler die komplette Welt auf einmal überblicken. Das kann dann auch so eine Mischung sein. Manche Level sind dann Fixed Screen, manche nicht. Also hier sieht man Crane Physics Deluxe, ein Spiel, wo sie mit der Kugel die Veranstaltung beginnt um 8:45. So, mit der Kugel den Stern erreichen und von dem Stern, dann müssen sie halt auf dem Weg dahin Dinge malen und alles, was sie zeichnen, wirklich so mit dem Touchpad können sie es gut machen, was sie zeichnen, wird dann halt ein Objekt in der Spielwelt mit Schwerkraft, Masse und allem, was dazugehört, sodass sie wirklich ihren Level malen müssen. um dann wirklich die Kugel dorthin zu bekommen, wo sie hin muss. Aber in dem Crane Physics Deluxe gibt es halt auch Level, die größer als ein Bildschirm sind. Der nächste Schritt war Wraparound, also dass man, wie bei Pac-Man, wenn man rechts rausfährt, kommt man links wieder rein, oder bei Asteroids ist es wirklich so, wenn man unten rausfliegt, kommt man oben wieder rein. Und das ist keine Kugel, sondern ein Torus, also ein Donut als Modell, kann man sich vorstellen, denn es ist nur nicht so, dass sie wie in der Kugel, egal wo sie kommen, sie landen immer oben. Das wäre, wenn sie eine Kugel aufhalten würden, dann würden sie alles irgendwie oben im Zentrum zusammenkommen. Und das richtige Modell ist ein Torus, in dem sie so rumfliegen können und so rum. Aber es gibt halt keinen wirklichen Pol in diesen Leveln. Das ist aus Programmierersicht total einfach. Wenn x größer ist als die Bildschirmbreite, dann ist x gleich 0. Also es ist eine ganz simple Abfrage, und dann schwupps haben sie dafür gesorgt, dass Pac-Man, wenn er rechts rausfährt, wieder links reinkommt. Oder bei Asteroids, wenn sie oben rausgehen, unten wieder reinkommen. Also sie gucken einfach, ob die Y-Koordinate und X-Koordinate größer ist, das ist ein bestimmter Wert. Und wenn X kleiner 0 ist, dann ist X gleich wieder Bildschirmbreite. Einfach gemacht, geometrisch kniffliger zu beschreiben, aber mit so einem Torus-Modell geht das ganz gut. Sieht man heute kaum noch, außer in solchen Retro-Spielen. Auch das ist die Möglichkeit, wie man den begrenzten Bildschirmspeicher nutzen kann, dass die Welt so ein bisschen interessanter ist, also dass man nicht in die Ecke gedrängt werden kann, ohne dass man jetzt groß scrollen muss. Flipscreens. Flipscreens sind, also wenn Sie jetzt einen Rechner offen haben und nicht nur Facebook gucken wollen, dann ist es die Gelegenheit, sich zu den Spielen entsprechende Playthroughs anzuschauen oder die Begriffe mitzuschauen. Die werden Sie brauchen. Also je eher Sie sie lernen, desto besser. Das ist ein reines Vokabular, so Vokabellernen, wenn Sie so wollen. Mit den Begriffen müssen Sie aber umgehen können. Ich habe jetzt aber darauf verzichtet, hier irgendwelche Animationen einzublenden. Also Berserk wäre so ein Spiel, da kommen Sie, also es hätte jetzt den Eindruck, wenn ich links rausgehe, komme ich rechts wieder rein, ganz und gar nicht. Wenn ich links rausgehe, dann öffnet sich links, also dann verschiebt sich die gesamte Darstellung, und es gibt links auch einen Raum, oben, unten und rechts auch. Berserk selber ist ein sehr simples Spiel von 1980. Sie müssen halt durch dieses Labyrinth und den Robotern ausweichen. Sie schießen und die schießen. Und das ist ziemlich das gesamte Spielprinzip. Anders Legend of Zelda, das erste von 1986, ist ja eine riesige Welt. Sie sehen oben diesen grauen, dieses graue Rechteck mit dem grünen Punkt. Da sind Sie. Das ist Ihr aktueller Screen. Aber Hyrule ist so groß wie dieses graue Feld. Also Sie haben entsprechend viele Screens sofort. Und wenn Sie dort nach links gehen, dann auch hier öffnet sich der nächste Screen, und so können Sie sich sukzessiv durch die Welt bewegen. Eine Frage.
Kann das sozusagen ein harter Schnitt zwischen den einzelnen Räumen, oder begleitet die Kamera permanent die Figur?
Ja, das ist so, es gab diese harte Schnittvariante, wenn man keinen Grafikspeicher hat, wenn man das, also das Scrollen, dass sich das so bewegt, das ist dann schon moderner. Also bei Legend of Zelda, soweit ich weiß, scrollt der mit. Bei Berserk müsste ich jetzt aber nachschauen. Also es gibt Spiele, die machen das eine und die machen das andere. Wichtig ist halt, dass während dieses Scrollens keine Aktion möglich ist. Das ist ein reiner grafischer Übergang. Im Gegensatz zu den scrollenden Spielen, so Vertical, Horizontal Scroll, in denen Sie wirklich sich jetzt bei diesen ganzen Vertical-Schmaps, die wir am Donnerstag sehen, also Shoot'em-Ups, da rollt der Bildschirmhintergrund, kann man eigentlich nur sagen, rollt so an Ihnen vorbei. Und davor sind dann die Gegner. Denen ist es allerdings ziemlich egal, was der Hintergrund macht. Das ist mehr ein grafisches Gimmick erstmal, weil der Hintergrund ist irgendwie, der hat keine Interaktion am Anfang mit ihnen. Es ändert sich aber, wenn der Hintergrund selber Hindernisse zum Beispiel mitführt oder, sagen wir mal, Türme, auf die man auch schießen muss und auf die geschossen wird. Das ist das eine. Und das andere, der große Vorteil von Scrollen ist halt, dass sie im Hintergrund eine Geschichte erzählen können, also wie sie zunehmend in das gegnerische Territorium vordringen oder in irgendeiner Form etwas passiert, was die Narration beeinflusst. Das ist einfacher, weil sie ja wirklich kontrollieren können, wann der Spieler wo ist. Im Gegensatz zu Spielen, in denen man wieder zurück kann, ist es relativ schwierig, da eine Geschichte zu erzählen. Aber das sehen wir alles am Donnerstag. Das ist jetzt erstmal so eine grafische Form. Scrollt das Ding oder scrollt es nicht? Und die Great Gianna Sisters von 87, ein deutscher Klon von Rainbow Art des Super Mario Brothers, das dann auch von Nintendo vom Markt geklagt wurde. Aber es war einer der großen Erfolge der deutschen Computerspielindustrie, wenn Sie so wollen, in den 80ern. indem man einfach ein erfolgreiches Spielprinzip kopiert, aber diesmal nicht Mario, also keinen Mann oder männliche Figur als Charakter nimmt, sondern drei Mädchen, die großen Gianna Sisters. Da gab es vor 2-3 Jahren ganz normal eine neue Auflage in 3D, aber tatsächlich braucht es das gar nicht. Also das ist vertikal-horizontal. Da kann man sich dann fragen, gibt es mit rückwärts, ohne rückwärts, 1943 das Spiel, da kann man nicht zurück. Bei Gianna Sisters und Mario kann man ja so begrenzt zurück, aber es scrollt nicht mehr in die andere Richtung. Es gibt aber auch Spiele wie Defender, da können Sie links und rechts beliebig sich bewegen. All das würde unter Horizontal oder beim vertikalen Fall Vertical Scroll fallen. Dann die nächste logische Konsequenz ist XY Scrolling, also XY. In beide Richtungen können Sie da scrollen. Und das ist bei Paradroid, ist das hervorragend realisiert. Oder jetzt als Flash-Game-Beispiel Fancy Pants Adventures, so ein Indie-Game. Aber das ist nur ein Beispiel, also es gibt jede Menge, Sie werden jede Menge kennen, in denen das umgesetzt ist. Es ist nur die Frage, in welche Dimension wird gescrollt. Und eben nicht Flipscreen, sondern wirklich ein flüssiger Übergang. Das ist für den, so einen Grafikspeicher ist das viel anstrengender, weil Sie ja während dieser Animation müssen Sie ja im Prinzip mit jedem Frame müssen Sie ja den kompletten Grafikspeicher neu befüllen oder zumindest alles irgendwie weiterschieben in die eine oder andere Richtung oder einen Ausschnitt wählen aus dieser großen Map. Das heißt, Sie brauchen mehr Speicher und Sie müssen schnell in den Grafikspeicher schreiben können. Einer der Gründe, warum das in den frühen 80ern technisch einfach noch nicht ging und dann auch mit verschiedenen technischen Tricks erst später möglich war. Heutzutage alles kein Problem, aber je nachdem, was Sie sich anschauen, kann es ein Zitat sein dieser Technik oder einfach vielleicht bei schwächeren Konsolen immer noch eine technische Notwendigkeit. Und dann gibt es in 3D-Spielen das Z-Scrolling, wenn Sie so wollen, also der Flug in die Mitte oder das Fahren in die Mitte, das ist natürlich bei Rennspielen, aber auch bei so Flugzeugspielen die normale Form. Das ist nicht wirklich Scrollen, weil Sie in jedem Frame das Bild neu berechnen müssen. Wo steht die Kamera in der Welt, welche Objekte gibt es und wie berechne ich dann das entsprechende Aussehen. Aber für den Spieler die Anmutung ist, dass es sich in den Raum der Spielwelt hinein bewegt. Und rein technisch ist das auch so, weil Sie ja diese Spielwelt aufbauen und die Kamera dadurch bewegen und dann jeweils das Bild ausgeben. Aber das wäre noch so die dritte Dimension. Und bei manchen Flugspielen gerade ist es wirklich möglich in alle Richtungen. Also ein volles 3D-Scrolling komme ich aber gleich noch rein oder eine volle 3D-Berechnung. Man würde hier aber jetzt offiziell gar nicht mehr von Scrollen sprechen, weil das die Technik dahinter eine andere ist. Dann gibt es die Rail- oder Tube-Scroller. Da bewegen Sie sich wie auf Schienen auf die Landschaft zu. Also Sie fliegen dort hinein und da kommen die Gegner auf Sie zu. Space Harrier ist nicht das erste, eines der ersten. Buck Rogers war, glaube ich, das allererste. Was Sie hier haben, ist einerseits diese Landschaft, die so auf Sie zurollt, auf der anderen Seite Gegner, die darauf wieder unabhängig von der Landschaft eigentlich darauf gerechnet werden, hier in Form von Sprites und rechts dann wirklich auch in Form von so 3D-Objekten. Taurus Trooper ist ein Tube-Scroller oder ein Rail-Shooter, der in so einem Taurus spielt. Das gibt es gerade bei solchen Rhythmusspielen, die so auf Sie zufliegen. Sie müssen dann immer die richtigen Tasten drücken, ist das ganz beliebt. Aber so Rail-Shooter gibt es immer noch. Vielleicht auch bei 3D oder Virtual Reality nimmt das wieder zu, damit Sie den Benutzer nicht völlig überfordern, zeigt man ihm wie auf so einer Achterbahn, so in welche Richtung geht es. Da müssen Sie auch nicht so eine Riesenwelt erschaffen, weil der Spieler ja seine Schienen nie verlassen kann und der muss dann halt nur nach links und rechts reagieren. Also das sind so die Grundunterscheidungen für 2D. Für 2D-Spiele oder für 2D-Grafiken. Man könnte noch eine Menge sagen zu der Kamera, das lasse ich hier an dieser Stelle mal aus. Also ist die Kamera fix oder bewegt sich die Kamera ein bisschen mit? Können Sie sich auf dem Bild bewegen, ohne dass die Kamera sich bewegt? Ab wann tut sie das? All das spielt noch eine Rolle, aber das würde jetzt zu weit führen, das müsste man dann bei 3D auch machen. Und darauf verzichte ich einfach jetzt mal aus Zeitgründen. Das nächste, und das ist jetzt spannend, 2,5D. 2,5D heißt, dass es aussieht wie 3D und mit verschiedenen Tricks das auch erreicht wird, aber das Spiel selber eigentlich eine 2D-Welt ist. Also bei Street Fighter 4 ist was anderes, es ist sogar eine 3D-Welt, aber das ganze Spiel spielt vorne auf so einer normalen Ebene, ist eigentlich so ein 1,5D-Spiel. Aber die Darstellung zumindest ist so Pseudo-3D. Also bei Street Fighter 4 läuft es über den 3D-Engine, bei Gradius 5 ist es im Hintergrund im Grunde genommen nur so ein Bild, was sich schiebt, was halt so perspektivisch gezeichnet ist. Das geht dann noch mit so Techniken wie Parallax Scrolling. Also Parallax Scrolling heißt, sie haben mehrere Ebenen. Das sehen Sie rechts in der Animation eigentlich ganz schön. Sie haben den Hintergrund, den Himmel, davor dann diese Hindernisse und davor die Ebene, auf der gesprungen wird, mit den Büschen, und die bewegen sich unterschiedlich schnell. Dann entsteht dieser Effekt, den Sie auch aus dem Zug kennen oder aus dem Auto, wenn man dann rechts rausschaut, dass Dinge, die weiter weg sind, sich langsam bewegen als Dinge, die nah sind. Das hat was mit Parallaxen zu tun, also mit dem Winkel, wie Sie Ihre Augen einstellen müssen, um den Gegenstand scharf zu stellen. Und dann entsteht das, was man zum ersten Mal in Moon Patrol 82 gesehen hat. Die haben drei Ebenen, die auch farblich gekennzeichnet sind, also blau, grau, grün und braun oder orange. Und das Orange bewegt sich am schnellsten, das Grüne langsamer und das Blaue, die blauen Berge im Hintergrund noch viel langsamer. Auch das hat eher so eine Narration, dass sie wirklich die Landschaft darstellen können. Es fühlt sich an wie ein 3D, ist aber faktisch nur ein 2D, eine 2D-Darstellung. Deswegen ist es eine der Techniken der 2,5D, die man 2,5D-Grafik nennt. Denn das Ganze ist im Grunde auch nur so ein Shoot'em-up. Sie müssen halt mit diesem Auto durch die Landschaft fahren und gegen die angreifenden Gegner sich verteidigen und ab und zu mal über so Bodenwellen oder Löcher im Boden springen. Sprite-Scaling ist eine andere Technik, mit der Sie den Eindruck von 3D erzeugen. Sprites sind kleine Grafiken, die also Sie malen erst den Hintergrund und dann malen Sie diese kleinen Sprites auf das Bild. So, und das Interessante ist, bei den Sprites können Sie halt die Grafik entweder austauschen durch andere Darsteller, da gibt es so eine Animation, also durch andere Bitmaps, oder Sie machen sie einfach größer. Und diesen Effekt des Größermachens heißt Sprite Scaling. Und dadurch entsteht, wie bei Space Harrier oder 3Demon, das ist Pac-Man in 3D, oder einem der ersten Ego-Shooter Alien von 1986, entsteht der Eindruck, dass diese Dinge auf sie zukommen. Also sie malen im Hintergrund, bei Alien sieht man es ja auch, so ein gemaltes, so 3D-perspektivische Darstellung. Davor platzieren sie die Gegner, die, wenn sie auf sie zukommen, größer werden, per Sprite-Scaling. Und auch das ganze Spiel funktioniert in 2D. Sie müssen ja nur XY gucken, wohin wird geschossen. Und bei Space Harrier ganz ähnlich. Und der Eindruck ist aber zumindest sowas von räumlicher Tiefe. Dann gibt es die letzte Technik, ehe es dann wirklich in so den 3D-Raum übergegangen ist, Raycasting. Raycasting ist ganz interessant, weil Sie es auf einer 2D-Ebene rausführen können. Also Sie schicken so Strahlen in die Fläche und gucken bei jedem Strahl, ab wann prallt die irgendwo ab an einem Hindernis, beziehungsweise wann wird sie blockiert von einem Hindernis. Und damit können Sie dann solche Welten malen wie in Doom von 93, erstmalig so in so einem richtigen Hit sich umgesetzt hat. Wolfenstein 3D war vorher schon und man findet das auch experimentell in anderen Spielen. Aber Doom ist ein reines 2D-Spiel, also so als wie die Grafik verarbeitet wird. Sie können in Doom auch nicht nach oben und nach unten gucken, auch nicht nach oben und nach unten schießen, wenn etwas über Ihnen ist. Sie müssen einfach geradeaus draufhalten und dann wird das getroffen. Aber die Darstellung sieht halt aus wie 3D. Das ist auch das erste Spiel, was wirklich als 3D-Spiel ganz gut funktioniert. Nur die Gegner, das sind noch Sprites, die auf Sie zukommen und entsprechend hochskalieren. Ja, da wird mit allen Tricks gearbeitet, auch wie die, also es gibt keine Räume untereinander, weil das Ganze ja eine 2D-Ebene ist. Sie können so eine Treppe hochgehen, aber Sie können nie unter die Treppe runtergehen, weil in der Grafik selber ist das eine Map, die zweidimensional aussieht und wird erst durch dieses Raycasting im Grunde genommen, wird dann also so eine Wand da hochgezogen. Das ist sehr clever gemacht und gab auch den Eindruck, wie solche Ego-Shooter oder First-Person-Shooter dann aussehen können und löst in der Zeit diesen Boom aus. Also die First-Person-Shooter sind ja so das Action-Genre der 90er für PCs, bis es dann Ende der 90er die ersten Konsolen-Shooter gibt. Und heutzutage hat sich der Markt ja relativ gut aufgeteilt. Aber technisch ist das noch 2,5D und erst in den nächsten Fassungen geht es dann wirklich über in 3D. In 3D gibt es drei Kamerawinkel, hatte ich ja letztes Mal auch schon erwähnt. First-Person aus Ihrer Sicht, Second Person als eben so experimentelles, aber nicht eigenes Genre. Donnerstag habe ich das erwähnt. Das begründet kein eigenes Genre, ist aber technisch möglich. Oder Third Person, das wiederum ist ein eigenes Subgenre, was aber wiederum aus technischer Sicht nichts anderes ist, wo platzieren Sie die Kamera? Der Vorteil bei First-Person-Spielen ist, Sie brauchen keine Modelle und keine Animationen. Unity macht sich das ja sehr einfach, da haben Sie einfach so eine Kapsel, wie so eine Pille, die Sie da, so ein Dragee, nicht, dass Sie da durch die Welt bewegen, und da ist eine Kamera oben drauf. Das reicht auch. Sie können auch ein Mikrofon einbauen, dass es irgendwie Geräusche hört, aber wie das aussieht, ist total egal, solange Sie keine Spiegel haben oder wie ein Portal sich von der Seite anschauen können. Da müssen Sie dann tatsächlich irgendwie ein Modell haben. Aber in allen anderen Spielen ist es im Grunde genommen völlig egal. Es ist nur eine Kamera und ein Mikrofon, was durch die Welt da läuft. Und Sie müssen dafür sorgen, dass die Gegner da nicht komisch gucken, wenn Sie sowas sehen. Bei Third-Person-Games müssen Sie natürlich einen animierten Avatar haben, oder in dem Fall eher einen Charakter. Der Vorteil ist, dadurch, dass Sie den haben, können Sie hier wieder eine Geschichte erzählen. Er kann sich verändern, je nachdem, was er gerade erlebt oder wie es ihm geht, können Sie die Texturen oder die Modelle austauschen. Und Sie haben eher den Eindruck, einem Film zuzuschauen, als bei einem First-Person-Game, wo Sie Ihren eigenen Film machen. Und deswegen sind gerade diese Third-Person-Games, hier Crash Bandicoot, was ja dann von Naughty Dogs bis zur Perfektion gebracht wird, also so das stärkste Filmspiel wäre ja Uncharted, aber auch Last of Us, wo sie einen enormen Aufwand betreiben müssen, um diese cineastische Qualität zu erhalten. Aber das ist deren Ding, halt fotorealistische, interaktive Actionfilme herauszugeben. So, das wäre 3D, aber da kommen wir dann gleich noch stärker drauf, weil mit 3D ab Mitte der 90er oder Anfang der 90er geht es so richtig los mit 3D-Welten, die Sie dann auch berechnen. Das finden Sie schon in den 70ern und in den 80ern. Der Wunsch war sehr früh da. Im Film hat sich das auch schon lange umgesetzt. Also filmische 3D-Computergrafiken gab es schon deutlich länger. Aber es hat gedauert, bis Spiele das in Echtzeit berechnen konnten. Wie gesagt, mit Doom war das dann so ein... oder auch Wolfenstein 3D war das halt so ein Getrickse. Und ab Mitte der 90er konnte man wirkliche 3D-Vektorräume berechnen und auf dem Bildschirm projizieren, und dann geht die Technik los, und das, was man heute Rendern nennt, ist im Wesentlichen, oder auch das Shading, ist im Wesentlichen doch schon für 3D-Welten gedacht. Und heutzutage sind selbst 2D-Spiele wie Rayman oder sowas, die laufen auf 3D-Engines, weil die Engines so flexibel sind, dass Sie als Entwickler es einfacher haben, wenn Sie Unity 2D nehmen oder die Unreal Engine auf 2D runterkochen. Und wenn Sie sich solche Engines mal anschauen, dann ist es viel einfacher, damit zu arbeiten, die Kamera festzuzurren, und die bewegt sich dann auf sozusagen an diesem Hintergrund entlang, als nochmal eine eigene 2D-Engine zu schreiben. Also bei Rayman, die haben es gemacht. Tatsächlich haben sie eine 3D-Engine geschrieben, mit der sie dann irgendwie 2,5D-Spiele machen können. Aber man könnte mit dieser Engine auch gleich 3D arbeiten. So, dann gibt es noch eine wichtige Unterscheidung neben der Frage, wie viele Dimensionen hat es und wie bewegen sich die Bildschirme, ist die Frage des Aufbaus. Da gibt es zwei Unterscheidungen, einerseits Tile-Based und Continuous Environment. Tile-Based heißt, die Umgebungen sind gekachelt. Findet man heute seltener, war wieder technisch bedingt. Ultima 1 von 1980, ich glaube, hier sieht man die Version von 86 auf dem Bild, funktioniert. Sie können diese Kacheln richtig sehen, das sind solche kleinen Quadrate. Das kennt man aus Brettspielen, da ist es natürlich sozusagen die Spielfelder. Hier war es technisch bedingt, dass Sie im Grunde genommen den Bildschirm mit Buchstaben überlegen, also das sind halt einzelne Buchstaben, und jeden dieser Buchstaben eine andere Grafik geben. So hat man das in den 80ern gemacht, indem Sie wenn Sie den Buchstaben A irgendwo hinschreiben, muss ja sich der Computer immer gucken, wo ist das A gespeichert, im Speicher, so als Schriftart. Und wenn Sie das woanders hin zeigen lassen, dass dann halt so ein Baum zu sehen ist oder so eine Welle, dann können Sie diese gekachelten Wellen dann nebeneinander schreiben, indem Sie einfach Buchstaben hinsetzen. Das ist vom Speicheraufwand viel geringer. Sie müssen einmal die Kachel abspeichern, den Inhalt, und dann nur vielleicht 16 mal 16 Buchstaben oder Zeichen. Und damit können Sie eine Welt darstellen, die viel größer aussieht als die Sie tatsächlich gespeichert haben. Und das ist, wenn man wenig Speicher hat, ist das natürlich eine der zentralen Tricks, die Sie brauchen. Das wurde dann in 3D entsprechend übertragen. Tomb Raider 96, also eines der ersten, aber zumindest das berühmteste 3D-Action-Adventure. Da kann man die Kacheln auch noch ziemlich deutlich sehen. Das sind so 3D-Kachelnblöcke. Heute ist das so, in Minecraft ist das ja so eine ganz liebevolle, wobei in Minecraft liegt es auch an der Größe der Welt, dass sie ja sich ja überall hinbuddeln können, ist es einfach technisch viel einfacher, wenn sie wieder hier recht große Blöcke haben und die sie dann als solche Blöcke im Level abspeichern. Hier sieht man es allerdings auch auf den Texturen sehr deutlich, weil die Texturen nicht so nahtlos ineinander übergehen, sondern sehr strikte Begrenzung haben. Zum Teil bewusst, wie bei den Steinquadern, aber dann auch bei den Wänden oder auch bei dem Rasen unten, den man sieht, bis hin zum Wasser, da erkennt man dann doch die Grenzen sehr deutlich. Das ist, kann man auch sagen, ist eine Entscheidung, weil da muss man ja sehr genau springen in dem Spiel, sodass sie dann genau sehen müssen, wo ist eigentlich so eine Zone zu Ende und wie weit können sie springen. Ich kann genau 4, mit Anlauf kann ich genau 4 Blöcke springen, wenn ich mich dann auf der anderen Seite festhänge, dann können sie vor dem Sprung abzählen. 1, 2, 3, 4, mit Anlauf schaffe ich es hier hin. Das hilft enorm bei der Steuerung, sieht aber natürlich sehr blockig aus. Ja gut, für 96 war das eine ganz großartige Entwicklung. Die Alternative dazu sind Continuous Environments. Das gab es auch früher schon, zum Beispiel mit so gezeichneten Hintergründen wie in Broken Sword, Baphomets Fluch auf Deutsch, ein Grafik-Adventure, was jetzt gar nicht so sehr von dem Hintergrund lebte, sondern wie bei allen Graphic-Adventures müssen Sie halt die richtigen Objekte im Bildschirm anklicken und in Ihrem Inventory kombinieren. Aber da konnte man sich das leisten. Indem man, 96 ging es ja auch, so CD-ROM, da konnten sie diese flächigen Bilder in den Hintergrund legen, die hier 3D gezeichnet sind, also in so einer 2,5D-Darstellung wieder. Aber sie bewegten sich, ohne dass die Kamera sich mitbewegte oder nur minimal, dann hatten sie ein größeres Bild und zeigen mal einen Ausschnitt. Das geht in 3D-Welten, dauert es, bis es soweit ist, dass man wirklich in Echtzeit beliebig platzierte Objekte darstellen kann. Tomb Raider 2013, inzwischen eigentlich jedes 3D-Spiel, klar, das machen die Engines alle mit, aber das brauchte halt entsprechend schnelle Grafikkarten, die in den 90ern erst entwickelt wurden und noch gar nicht zur Verfügung standen. Da sehen Sie, Sie können sich frei bewegen in der Fläche und Sie sehen nicht irgendwelche Grenzen. Selbst die Texturen sind inzwischen also cleverer, sodass sie nahtlos aneinander anschließen, bis hin zu prozeduralen Texturen, die dann, das Gras sieht jedes Mal ein kleines bisschen anders aus. Es gibt nicht eine Textur, die wiederkehrt. Also das ist so eine Variante, mit der man arbeiten kann. Ich komme aber gleich darauf, wenn wir über Shader-Techniken sprechen. So, und dann als weiteren großen Punkt, den man unterscheiden muss, die Frage der Projektion. Selbst 3D-Spiele müssen ja auf einen 2D-Bildschirm abgebildet werden. Selbst wenn Sie eine 3D-Brille haben, müssen Sie halt zwei 2D-Bildschirme bedienen, die halt leicht versetzt sind, dass dieser stereoskopische Eindruck entsteht. Aber es ist uns ja sonst nicht möglich, in diese 3D-Welt darzustellen. Und als Projektionsarten bieten sich natürlich an die Zentralperspektive bei First-Person-Shootern von Doom, die ja gar nicht wirklich 3D arbeiten, aber da hat man eine perspektivische Darstellung, bis dann über Quake und Unreal Tournament und Half-Life 1 wirklich die Grafik sich zu einer echten 3D-Grafik entwickelt hat. Hier sehen Sie Half-Life 2, ist aber beliebig, also egal welches Spiel Sie nehmen, eine Zentralperspektive zu machen, ist heutzutage die übliche Form für First-Person-Spiele, auch Rennspiele und sehr viele auch Action-Adventures haben häufig diese Variante. Dann gibt es die Dreipunktperspektive, also es ist immer noch zentralperspektivisch, aber aus so einer Obersicht. Und Dreipunkt heißt, die Säulen, sehen Sie, die haben auch nach unten einen Fluchtpunkt, also Sie haben drei Fluchtpunkte. Bei einer Zentralperspektive haben Sie einen, wenn Sie nach vorne gucken, oder zwei Fluchtpunkte nach links und nach rechts, die übliche Perspektive, aber in der Regel nichts nach unten und oben. Das kann man auch sehen in Half-Life, dass die Häuser irgendwie senkrecht nach oben weisen. Bei einer Dreipunktperspektive, das sind Spiele, wo man auch wirklich mal nach unten schaut und da sieht man dann, wie die Fluchten irgendwie zusammenlaufen. So, das ist bei solchen Action-RPGs ist das beliebt. Das deutet so ein bisschen die isometrischen Darstellungen an von anderen Spielen, aber es ist halt aus einer 3D-Engine eigentlich nur die Frage, wie platziere ich die Kamera? Und Sie können die Kamera irgendwie over the shoulder, dem Charakter hinterherführen lassen, dann hat man eher den zentralperspektivischen, auch in Third-Person-Spielen-Ansatz. Oder sie setzen sie halt weiter weg, dann hat es den Vorteil, dass man viel größeren Überblick über den Raum hat. Man sieht auch, was hinter einem passiert. Und es ermöglicht dem Spieler viel größer den Raum selber zu kontrollieren, was ja ein zentrales Merkmal von so Actionspielen ist, dass sie den Raum beherrschen können. Andere Varianten, die alle unter dem Begriff isometrische Darstellung laufen, ohne dass das jetzt korrekt wäre, wäre zum Beispiel der Schrägriss. Da zeichnen sie die Welt von oben, also so das Gras ist alles platt, aber die Dinge in dieser Welt von der Seite. Also die Bäume sehen aus, als würden sie von vorne drauf gucken und die stehen auf einem Rasen, den sie von oben anschauen. Das ist nun mit einer 3D-Engine überhaupt nicht umzusetzen. Also es gibt keine Kamerasicht, die sowas ermöglicht, aber es hilft einem jetzt hier Chrono Trigger, also in japanischen Rollenspielen war das sehr beliebt, so 2D-Spiele, die wieder so ein bisschen 2,5D aussehen wollen. Sie haben keine Perspektive, aber dennoch das Gefühl, sie sind mitten im Wald. Also sie können sich in der Welt orientieren, weil sie von oben drauf schauen, aber sie haben den Eindruck, sie stehen mittendrin, weil sie es von vorne sehen. Das ist in technischen Zeichnungen gibt es das heißt da eben Schrägriss, indem man dann so ein Haus von vorne und von oben sich anschauen kann. Aber das menschliche Auge oder das menschliche Gehirn kann das auch umrechnen, dass man im Prinzip weiß, wie der Raum jetzt aussehen soll, auch wenn es eine optisch unmögliche Darstellungsform ist. Man sieht aber, es gibt hier nur Senkrechte, also die Winkel sind alles rechte Winkel. Man sieht auch die Kacheln noch relativ gut, in denen sich jetzt hier die Bodentextur unterscheidet und die Sprites, mit denen die Bäume dargestellt werden. Manche werden gespiegelt, aber im Grunde genommen gibt es nur zwei oder drei Baummodelle und aus denen setzt sich dann dieser Wald zusammen. Dann gibt es die tatsächliche isometrische Projektion. Isometrik heißt ja drei gleiche Metriken, also drei gleiche Winkel in dem Fall, 120 Grad. Ist für Computer gar nicht so einfach, weil Computer lieber so mit 45 Grad oder 90 Grad arbeiten, also gerade die älteren. Man muss sich dann aber, wenn man die entsprechende Auflösung hat, ein bisschen strecken, dann geht's so. SimCity, Aufbauspiele aller Art sind hervorragend. Isometrische Projektionen haben keinen Fluchtpunkt, also auch nach hinten wird es nicht kleiner. Und wenn Sie eine ganze Stadt verwalten wollen, ist es natürlich günstig auch zu sehen, wie es hinten aussieht und nicht vorne die großen Gebäude. Bei so den moderneren SimCities kann man das dann umschalten. Dann kann man sagen, zeig es mir mal aus Zentralperspektive, wenn ich in einem Auto durchfahre oder aus der Vogelperspektive oder vielleicht auch zur Planungsansicht isometrisch bis hin zu, mach mal den Boden durchsichtig, dass ich die Kanalisation sehe. Und dann können Sie so verschiedene Ebenen einblenden. Also das ist wirkliche Isometrie und davon gibt es den Unterschied, die Dimetrie, da gibt es nur zwei identische Winkel, also in dem Fall hier zum Beispiel 105 und 150 Grad. Das ist, also wenn man sowas angeht, man muss nicht messen, aber man kann halt schon relativ gut sehen, dass ein Winkel hier deutlich spitzer oder dass ein Winkel deutlich breiter ist als die anderen. Das ist Ant-Attack von 83, auch ein frühes Spiel mit einer 2,5D-Darstellung, auf dem Sinclair ZX Spectrum, also ein technisches Meisterwerk, wenn Sie so wollen, weil es für diese Rechner unmöglich war, 3D-Welten zu berechnen. Also es ist wieder so ein Trick gewesen, dass man mit einer raffinierten Grafik, man sieht ja auch, die Grafik ist sehr reduziert, es gibt keine Texturen, nur solche Schattierungen, die aber auch gedithert werden, also indem sie schwarze Punkte mehr oder weniger großzügig da verteilen. Es entsteht aber der Eindruck von so einer Welt, durch die Sie sich durchbewegen können, und die, was wie Höhen und Tiefen kennt. Und das ist die Metrik und davon gibt es noch den Unterschied, die trimetrische Projektion, also da haben Sie wirklich drei verschiedene Winkel. Also Sie haben Isometrie, sind alle drei Winkel gleich, dann haben Sie dimetrisch und trimetrisch mit drei verschiedenen Winkeln und das ist, also zum Beispiel Fallout von 97, die Ansicht ist da so ein bisschen schwieriger, also man sieht schon, es ist spannungsreicherer Bildaufbau, weil Sie verschiedene Vertikalen haben, also ja, weil Sie verschiedene Diagonalen haben. Also nach rechts ist der Winkel ein ganz anderer als schräg nach oben. Und damit können Sie, jetzt haben Sie noch das Auto da positioniert, also für den Bildaufbau ist es dankbarer, weil Sie spannungsreichere Kompositionen machen können. Für den Spieler ist es nicht ganz so leicht, wenn er sich nicht hinter die Häuser drehen kann. Man sieht halt nicht, was dahinter ist so richtig. Und die eine Seite sieht man gut, aber so die Nebenseite des Hauses sieht man jetzt nicht so gut. Und da muss man als Level-Designer darauf achten, dass die zentralen Info, sowas wie Eingänge, sind eben auf der Seite, die Sie gut sehen können und nicht auf der, wo man nur also einen geringeren Teil sieht. Und das sollte man dann so positionieren, dass man sich immer noch gut in der Spielwelt orientieren kann. So, das wäre was zur Projektion, also zur Umwandlung von 3D-Welten, seien die jetzt 3D über, also im Speicher abgelegt oder nur 2D, von 3D-Welten auf einen 2D-Bildschirm. Heutige Engines, wie gesagt, alles kein Problem, da können Sie, Sie bauen sich Ihre 3D-Welt und dann stellen Sie die Kamera ein und sagen, es ist eine isometrische Darstellung oder wir stellen sie so, dass sie halb trimetrisch gucken kann oder 2D, das ist alles möglich. Kniffliger ist es wirklich mit den Schrägrissen, da müssen Sie, also das ist glaube ich, da müssen Sie halt so Sprites positionieren, ich glaube auch nicht, dass man das machen würde, da würden Sie eher mit dem RPG-Maker dran gehen, das ist die Engine, mit der Sie solche Rollenspiele machen können. Das ist für eine 3D-Engine viel schwieriger, als eine beliebige Kamera zu positionieren und Perspektive ein- oder auszuschalten. Das geht relativ gut. Spezielle optisch nicht realisierbare Darstellungen brauchen mehr Aufwand, weil Sie eben nur eine Kamera haben und nicht sagen können, hier positionieren wir hier, das Bild sieht so aus, die Bäume malen wir von vorne und den Boden von unten. Das ist schwieriger zu machen, interessanterweise, als 3D-Projektionen. So, und die zweite Hälfte dieses ästhetischen Analyseteils geht zum Rendering. Also die Frage, wie kommen eigentlich die Pixel auf dem Bildschirm an oder auf der einzelnen Bildschirm an? Ob das jetzt in der Brille ist, auf dem Smartphone, Tablet oder einem Monitor. Ich habe eine Welt und diese Welt, wie auch immer, woraus sie besteht, also ob das jetzt Sprites sind oder umgewandelte Buchstaben oder 3D-Modelle, und die will ich durch Wahl der geeigneten Projektionsform und Kamerapositionierung auf dem Bildschirm ausgeben. Und diesen Schritt nennt man Rendern. Render ist die Ausgabe von Computergrafik. Und da gibt es halt die Variante, ich kann das in Ruhe berechnen, wie bei Filmen, da kann ich halt für jedes Frame 2 Stunden oder 6 Stunden rechnen oder für jedes Bild. Und am Ende, wie halt bei Zeichentrickfilmen, das dauert Monate des Zeichnens und am Ende gibt das dann halt bei 15 bis 60 Bildern pro Sekunde eine Bewegung. Diesen Luxus hat man in Spielen nicht. Da muss man seine 15 bis 60 Frames pro Sekunde in Echtzeit erzeugen. Ansonsten ruckelt es. Also mit 15 ruckelt es auch schon, aber in den frühen animierten Spielen war man froh, wenn man 10 bis 15 Frames pro Sekunde hinbekommen hat. Und die frühe Variante ist 2D-Vector-Graphic. Und das ist so ein Ding, habe ich Ihnen ja jetzt schon mal gezeigt. Also das Asteroids, ich habe es Ihnen noch nie vorgespielt. Das kann man heutzutage nicht mehr, man kann es nur noch beschreiben, wie das ausgeschaut hat, weil es mit Vektor, also das wurde gemalt, indem Sie den Kathodenstrahl wirklich in einer diagonalen oder wie auch immer das notwendig war, über diesen Bildschirm geführt haben. Es gab keine Pixel in diesen Vektorgrafiken. Das Einzige, wo es ungefähr noch hinkommt, habe ich gesehen, sind so Lasershows. Wenn Sie mit Lasern malen, ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, in Discos oder in irgendwelchen Sommer, meistens so, wenn es abends dunkel ist, kann man das dann sehen. Dann kann man nochmal so diese wirklich stufenfreien Diagonalen anschauen. Das ist, und was Sie hier sehen, ist ja schon ein gerastertes Bild, was für meinen Computer in Pixel zerlegt wird, von dem Beamer nochmal. Selbst wenn Sie die Pixel nicht sehen können, weil so vielleicht oben bei den Raumschiffen, man sieht es halt auch, diese Treppen, diese typischen Treppen. Und das klare Leuchten, was man hatte, das lässt sich nicht mehr herstellen. Es gibt auch keine Bildschirme mehr, die werden auch nicht mehr hergestellt. Das ist so eine Technik, von denen können Sie nur noch die Alten erzählen, die werden Sie nie mehr sehen. Außer vielleicht noch in einem Museum die nächsten 20 Jahre, bis dann auch da die Technik versagt. Also damit hat es angefangen. Historisch kommen wir noch drauf, das hat sich von den Radarschirmen entwickelt. Das waren auch ursprünglich waren das Radarschirme, mit denen sie Fluglinien sich angeschaut haben, also Fluglinien kontrolliert haben. Und die Radartechnik wurde dann relativ rasch Displaytechnik für Computer und benutzt insbesondere für Computer, Echtzeit-Computergrafik in Computerspielen. Und Asteroids war halt so ein Radarbildschirm an der Arcade. Eine andere Variante, die Sie mit, also das ist jetzt 2D-Vector-Graphic und dann gibt es 3D-Vector-Graphic in Form von Wireframes. Wireframes ist halt Drahtgittermodelle, als würden Sie die Objekte aus Draht bauen und an den Berührungspunkt zusammenlöten. Und das hat den großen Vorteil, Sie müssen nur Linien zeichnen, das geht relativ schnell und Sie kümmern sich nicht darum, was vorne und was ist hinten. Es gibt, also der Computer weiß es eigentlich nicht, welche Fläche ist dem der Kamera zugewandt und welche abgewandt, weil er einfach jede Fläche zeichnet und deswegen sieht es so aus, als würden sich diese Drahtgittermodelle durch die Welt schieben. Also Battlezone ist so eine Panzersimulation, das ist, die hat eine nette Anekdote. Die war nämlich so realistisch, diese Simulation, dass das amerikanische Militär Atari aufgefordert hat, einen Simulator zu entwickeln, um ihre Piloten, also ihre Panzerfahrer auszubilden. Und da gab es auch eine militärische Anwendung, weil das ja von der echten Welt kaum noch zu unterscheiden war. Also so gut war das. Aber die Technik selber ist älter, geht zurück auf Space Sim, also dem, so ein Weltraumsimulationsspiel von 1974, auf das ich dann aber noch später eingehen werde. Und klar, der nächste Schritt war, wir müssen dafür sorgen, dass was hinten ist, auch nicht zu sehen ist. Also wir brauchen Hidden Surface Algorithmen. Auch das gab es schon 1974 in Maze War. Also das ist, glaube ich, schon der erste Ego-Shooter. Dann wandern sie durch so ein Labyrinth in einer 3D-Darstellung mit Hidden Surface und müssen den anderen Spieler, den sie da über so das frühe Ethernet verbunden hatten, müssen sie halt treffen und abschießen. Was allerdings dazu führte, dass viele, das war ein Bürocomputer und es war eine Büroumgebung, da wollte nicht jeder irgendwie schießen, aber man konnte auch chatten miteinander in diesem System. Und das haben die Leute viel lieber gemacht, haben sich dann da verabredet, haben sich in der Mitte getroffen und haben halt nicht aufeinander geschossen, sondern halt miteinander geredet. Wieder so ein Beispiel, wenn es Technik gibt, die Kommunikation erlaubt, wird sie auch dafür genutzt. Auch wenn die Kommunikation für ganz andere Dinge gedacht war, mehr so bin jetzt online und Verbindung steht und so. Nun, Elite von 84, ein frühes, auch so ein 3D-Simulation-Game, Prinzip inspiriert von Space Sim, aber selber Inspiration, das ist das erste Open-World-Spiel. Inzwischen gibt es ja Elite Dangerous, da finden Sie noch viele der Mechaniken von dem ursprünglichen Elite wieder. Das arbeitete mit Hidden Surfaces über einen ziemlich coolen Trick, dass sie nämlich alle Objekte sind konvex, also es gibt keine Dellen in den Objekten. Sodass sie immer gucken konnten, bei jeder Fläche zeigt der normalen Vektor dieser Fläche Richtung Kamera. Und wenn Sie noch das Wort normalen Vektor kennen, ist ja der Vektor, der senkrecht auf einer Fläche steht. Das ist sehr einfach zu berechnen. Und von jeder Fläche berechnen Sie den normalen Vektor. Und wenn der irgendwo in Richtung der Kamera zeigt, dann wird die Fläche gemalt, ansonsten wird sie nicht gemalt. Und das geht ziemlich schnell, das zu berechnen, auch für alte Computer. Sodass Sie bei konvexen Oberflächen sicher sein, alles, was Richtung Kamera zeigt, darf ich auch zeigen. Es wird, also keine Fläche kann eine andere verdecken, weil da irgendwie eine Kuhle ist oder irgendwie eine Einmuldung. So, und da alle Objekte, die Sie treffen, alle Raumschiffe, die Stationen, alles in Elite ist in der Zeit konvex. Und damit konnten Sie in Echtzeit mit Hidden Surface Ihre Wireframes darstellen. Was Sie natürlich noch nicht haben, sind farbige. Also Sie können das nicht ausmalen oder irgendwie schattieren. Also man sieht kein Licht, keinen Einfluss von Licht. Aber immerhin sieht man nur das, was man sehen soll. Der nächste logische Schritt ist natürlich, die Filled Polygons, also die Polygone, meistens ja Dreiecke, auszufüllen. Auch genannt Flat Shading, weil es nur eine Farbe gibt. Sie malen das je nachdem und dann misst man, wie ist das Verhältnis von der Fläche zur Lichtquelle. Und wenn es direkt, also der senkrecht, die Lichtquelle senkrecht drüber steht, ist es ganz hell. Und wenn es abgewandt ist von der Lichtquelle, wird es immer dunkler, bis es wirklich schwarz ist, weil es im Schatten liegt. Und der Algorithmus heißt auch Lambertian Shading, von einem Herrn Lambert. Lambertian Shading. Der im Grunde genommen diese Berechnungen vorgestellt hat, aber umgesetzt wurden sie in Computerspielen erstmals in iRobot von 83. Ein fragwürdiges Spiel, so von seiner spielerischen Qualität, aber ein frühes Beispiel für Filled Polygons in Computerspielen. Die Computergrafik hat es schon seit den 70ern, also in den Filmen, die wir uns dann später noch anschauen werden. Multiplayer-Game, hier sehen Sie einen der ersten Ego-Shooter, nämlich Midi Maze von 87. Also wir haben ja den ersten schon 74 gesehen, aber hier ist eins Midi Maze. Warum Midi Maze? Es lief nur auf dem Atari ST, der hatte nämlich eine MIDI-Schnittstelle, das ist ein Musical Instrument Digital Interface. Und damit konnte man eigentlich Musikinstrumente, elektronische Musik, so wie Synthesizer, Percussion, Sampler an den Computer anschließen und damit Musik machen, war das beliebteste Gerät für Musiker. So, aber man konnte natürlich diese Verkabelung auch benutzen, um die Daten zu übertragen, die überhaupt keine MIDI-Signale sind, also nicht um Instrumente anzuspielen, beziehungsweise man nutzt diese MIDI-Schnittstelle und sagt, das D ist das eine, also deswegen haben Sie oben rechts auch einen Notenschlüssel. Also je nachdem, was Sie übertragen an Noten, wird von dem Spiel nicht als Klang interpretiert, sondern als Position oder als Aktion. Und so konnten Sie bis zu 8 Spieler in diesem MIDI-Maze, das waren die Channels, die MIDI da zur Verfügung stellte, in diesem MIDI-Maze gegeneinander antreten lassen und die mussten sich halt, waren so lustige Smileys und das Ziel war Räuber und Gendarme, also man musste halt den anderen abschießen. Und das ist Multiplayer-Game mit, also ganz clever, man hatte kein lokales Netz, das gab es technisch schon, aber noch nicht in Homecomputern verbaut. Man nahm aber die Möglichkeit der Kommunikation zwischen bis zu 8 Rechnern. Und was man auch sieht, ist, das geht natürlich, also dadurch, dass man viel Zeit für die Berechnung der Netzwerkverbindung aufbrachte, hat man sich mit einfacher Grafik begnügt. Also schon 87 gab es schon andere Varianten. Ja, man blieb bei dem Flat Shading, sodass man zumindest, und Hidden Surface, aber dass man zumindest so ein Minimum dessen sieht, was wer wo ist. Es gibt so einen Schatten so für die räumliche Orientierung, aber mehr Grafik war einfach nicht drin. Der nächste Schritt ist das Gouraud Shading oder auch Vertex Lighting genannt. Da, Sie möchten jetzt eben auf der linken Seite sehen, Sie ist da unten. Flat Shading heißt, Sie haben eine Schüssel oder diesen Zylinder. So, und daher besteht aus Polygonen, in dem Fall halt aus solchen Rechtecken. Und jedes Rechteck Lichtquelle ist rechts. Und je nachdem, wie der Winkel zur Lichtquelle ist, wird es dann eingefärbt. Da entsteht aber natürlich, da das Flat Shading ist, entstehen dann diese typischen Muster. Wenn Sie das jetzt auflösen wollen, können Sie entweder mehr Rechtecke unterbringen, so richtig viele, also die Zahl der Polygone erhöhen, was allerdings in der Berechnung teuer ist, oder Sie nehmen einen Trick und beleuchten nur die Eckpunkte dieser Polygone und berechnen an diesem Eckpunkt, der den gleichen normalen Vektor hat wie die Fläche, an dem er hängt, berechnen an dem Eckpunkt, welche Farbe hätte der und danach interpolieren Sie zwischen diesen beiden Farben. Und auf der rechten Seite, es ist dasselbe Modell, also es ist jetzt kein anderes irgendwie mehr Polygonmodell, aber Sie haben diesen fließenden Übergang. Bei runden Elementen geht das sehr gut, weil der Übergang wirklich flüssig ist. Wenn Sie elliptische haben, ist es etwas schwieriger. Aber damit können Sie den Eindruck von viel höherer Detaillierung im Modell erreichen, wenn Sie einfach nur Gouraud Shading anwenden. Erstmals gesehen in Star Wars TIE Fighter von 94, wo man so ein bisschen, also man sieht so ein bisschen im Rahmen, das ist ja irgendwie so das Interface bei den Raumschiffen, gegen die man da kämpfen muss, dass die eben nicht mehr mit Flat Shading daherkommen, sondern mit Gouraud Shading. Ansonsten ist es inzwischen, es gibt immer noch Vertex Lighting, aber Sie haben inzwischen natürlich andere Varianten, insbesondere Texture Mapping. Also Texturen, die Sie noch drauflegen. Texturen gab es schon, aber so eine Kombination aus beidem, das wird es dann später machen. Die Texturen sagen was über das Material aus. Erstmal ist Texture Mapping noch eine zusätzliche Grafikschicht. Sie können diese Polygone beleuchten, so von hell nach dunkel. Und darüber legen Sie dann noch eine Farbschicht, so eben eine Textur. Die reflektiert noch nichts, also heutige Materialien sehen besser aus, aber es fängt an Mitte der 90er, weil Sie hier mehr Speicher haben, mehr Grafikspeicher, den Sie dann auch drüber rechnen können. Und Sie haben eine schnellere CPU, also die Central Processing Unit des Computers, die Ihnen sowohl die Beleuchtung erlaubt, also zu berechnen, wie hell ist diese Fläche, als dann auch noch zusätzlich so eine Schicht von bunten Pixels drüber kleben lässt. Das sind von 1995 auch eines der ersten voll 3D-Spiele. Sie können wirklich in alle Ebenen des Raums sich bewegen und nicht wie bei diesen 2,5D-Spielen eigentlich nur auf der Fläche bleiben. Der nächste große Schritt ist Real-Time Lighting. Quake, also id Software macht es ja mit, die haben ja Wolfenstein, dann Doom und dann Quake. Das sind so die technisch innovativsten, das technisch innovativste Studio in den 90ern. Weil die Messlatte immer höher gesetzt haben und immer, wenn sie ein neues Spiel rausgegeben haben, gab es auch eine brillante technische Neuerung. Hier zum Beispiel Realtime Lighting, das beschränkt sich dann erstmal vielleicht auf diese Lichteffekte da mit diesem roten Knopf. Aber der konnte halt pulsieren, der konnte blinken. Das war nicht eine Textur, die so ein bisschen rötlich eingefärbt war, sondern es wurde in Echtzeit über, Sie haben erstmal die Grundbeleuchtung dieser Polygone, Die kann man zum Teil vorberechnen, aber es muss halt gemacht werden, die muss ja dann drauf gerechnet werden. Dann haben Sie die Textur, die Sie drüber rechnen und dann noch eine Farbschattierung, je nachdem, ob da ein Licht drauf geht oder nicht. Sie kennen das heute, wenn man eine Taschenlampe anmacht in dem Spiel, dass die Taschenlampe wirklich alles beleuchten kann, weil man die nochmal drauf rechnet. Das funktioniert hier und dann später in Quake 2 das Pre-Computed Lighting, also heute heißt das Lightmap zum Beispiel. Auch Sie sehen die Rechnung oben, Sie haben die Textur, jetzt vielleicht so eine Ziegelsteinwand, darauf gibt es dann, wenn es eine fixe, eine statische Lichtquelle gibt, gibt es halt so eine Verteilung des Lichts und daraus berechnen Sie in dem Fall im Vorfeld, wie die Textur aussehen muss. Jetzt können Sie das auch mit farbigem Licht machen, so wie hier, dass halt die Lichtquelle rechts diese Kisten da beleuchtet, ohne dass Sie neue Texturen eingeben müssen. Das ist der Vorteil. Also man könnte das alles regeln, indem man also die Textur entsprechend gewählt hat, aber die Artists machen einmal diese Box, die verteilen Sie an unterschiedlichen Stellen in dem Level und dann verteilt man als Level-Designer die Lichtquellen in der Farbe, die man gerne hätte und dann wird, bevor das Spiel gestartet wird oder bevor das Spiel ausgeliefert wird, berechnet man die Beleuchtungsmodelle. Also diese Beleuchtung, das kann manchmal 24 Stunden dauern, je nachdem wie viele Lichtquellen Sie haben. Dann haben Sie aber die Schatten auf dem Boden, die Färbungen, die korrekten Färbungen der Objekte. Alles, was statisch ist, können Sie so berechnen. Aber deswegen gibt es dieses, was auch immer es ist, was da wahrscheinlich der Gegner vor uns, der wirft keinen farbigen Schatten. Weil der halt in Real-Time Lighting, also Real-Time Shadowing, gab es zu der Zeit noch gar nicht. Aber Sie haben Welten, die viel realistischer aussehen, was statische Objekte angeht. Heute können Sie das ganz einfach in der Engine sagen, das ist ein Objekt, das ist statisch, ich verspreche dir, das wird sich nicht mehr bewegen. Wenn Sie es dann doch bewegen, dann bleibt wie so ein Fleck auf dem Boden zurück, weil dort wurde mal der Schatten berechnet von dem Objekt. So, also das wusste man auch alles schon, wie das geht. Das war jetzt nicht eine Erfindung von IT, aber IT hat es zum ersten Mal in einer Echtzeit-Engine umsetzen können. In Filmen war das ja gang und gäbe, dass man, da konnte man ja Pre-Computing so viel man wollte, man hatte ja die Zeit. Man wusste auch, was zu tun ist, die mathematischen Formeln für die Berechnung waren alle bekannt. Aber in Echtzeit, dass eine CPU das schafft in solchen Welten, das war das Neue. Die Einschränkung war zum Beispiel in diesen Welten, die spielten alle immer drinnen. Also sie hatten immer klare Decke oben, also es gab auch von außen kein Licht und in der Außenwelt gab es auch nicht. Man bewegte sich immer in diesen verwinkelten Räumen, sodass man als CPU nicht allzu viel zu tun hatte. So, aber die Qualität geht weiter, die Anforderungen wachsen. Zum Beispiel möchten wir, wenn wir schräg auf so eine Fläche gucken, also so entweder in Bodennähe oder an einer Wand entlang, da haben wir das Problem, in der Zentralperspektive wird es nach hinten kleiner. Das heißt aber auch, die Texturen müssen auch kleiner werden. Nicht? Die Textur hinten ist kleiner als vorne. Wir haben aber nur eine Textur. Wir wollen erstmal nicht mehr als eine Textur benutzen. Das heißt, wir lassen jeden dritten Pixel weg und dann jeden zweiten oder so. Oder dann zwei von drei. Und was übrig bleibt, ist dann so ein Gegriesel, wie Sie es links sehen. Weil der Computer weiß überhaupt nicht, was das für eine Textur war. Und lässt einfach die Hälfte weg und dann kann es mal was Helles oder was Dunkles eigentlich nur noch rauschen. So, und mit Mipmapping, was Sie machen, Sie speichern für verschiedene Größen verschiedene Texturen. Also Sie brechen auch die im Vorfeld und speichern die sozusagen in einer etwas größeren Textur. Und dann wählt die Engine aus, je nachdem wie weit diese Fläche weg ist, welche Textur jetzt zum Tragen kommt. Das kann man ganz gut sehen. Man sieht auch ganz gut den Übergang. Also zwischen der vollen Textur, dann der zwei Drittel Textur, der halben und der ein Drittel Textur nach hinten ist es dann doch mehr so ein einfacher Farbwert. Aber man kann recht deutlich sehen, dass es besser aussieht als mit dem Rauschen auf der linken Seite. Das nennt man Mip-Mapping. Ist so ein, ab 98 kommt es dann Incoming in die Spielwelt. Das kann man hier ganz gut, man weiß halt nicht, wie es ohne Mipmapping aussieht, aber weil man halt relativ dicht über die Oberfläche fliegt, braucht man ständig dieses Mipmapping, ansonsten hätte man eben nicht solche glatten Oberflächen, sondern solche statistischen Rauschen. Dann gibt es auch 98 das Reflection, also dass Sie gerade in Spielen mit metallischen Oberflächen wie Rennspiele eben auch sehen wollen, wie sieht die Umgebung aus. auch den reflektierenden Motorhauben. Also das sieht besser aus als einfach nur so ein Lichtschein, sondern wenn ich durch den Wald fahre, dann reflektieren sich dort Bäume. Wenn ich durch die Stadt fahre, reflektieren sich dort Häuser. Das läuft über Reflection Maps. Also es ist gar nicht so, dass man tatsächlich die Objekte der Umgebung nimmt und dort reflektieren lässt, sondern man sagt, ja, der fährt durch den Wald, da brauchen so ein paar Bäume. Dann rechne doch einfach mal die Reflektion von Bäumen da rein. Auch das muss nicht unbedingt, müssen das die sein, die da draußen stehen. Reflection auch Environmental Mapping genannt. Also Sie sehen hier verschiedene andere Techniken, wie Guro Shading auf dem Auto oben, kann das ganz gut sehen, von hellgrün nach dunkelgrün oder hellrot nach dunkelrot. Das Auto selber wird rot modelliert und je nach Lichtquelle wird dann halt mit Guro Shading so ein Übergang geschaffen. Ja, Sie haben bilineare Filterung, da habe ich gar nichts zu gesagt. Das ist eine Art, wie Sie mit dem Bitmapping diese hässlichen Übergänge vermeiden können. Und das sind andere Dinge, auf die ich jetzt im Folgenden zu sprechen komme. Aber was Sie eben auch haben, ist Environmental Mapping hier auf den Motorhauben, kann man es ganz gut sehen. Das hängt ein bisschen vom Material ab. Es gibt Material, das soll reflektieren und anderes nicht. Also der Boden reflektiert nichts, das Asphalt. Die Autos aber sollen schon. Und dadurch entsteht, gerade Reflektion ist eines der zentralen Merkmale als Materialeigenschaft. Was kann dieses Material, wenn es reflektiert, wirkt es metallischer, als wenn es matt bleibt? Und dann legen Sie noch die Textur drauf und dann kann man schon anhand der Optik sehen, oder wie es sich im Licht verhält oder in der Bewegung verhält, ob es jetzt eher ein Holz ist, ein Stein, ein Metall oder was auch immer. Aber der vielleicht wichtigste Schritt war Anti-Aliasing. Hier 96 in Tomb Raider mit 3D-FX, das war eine spezielle Grafikkarte. Also die Voodoo-FX war der Schritt 96 weg, dass die CPU alles machen muss. Also sie muss sich ja um die Spiellogik kümmern und um die Ansteuer oder das Befüllen des Grafikspeichers. Und das geht nur je nach CPU bis zu einem bestimmten Grad gut. Und dann wird es ruckelig oder die Welten müssen kleiner bleiben und so weiter. Und der Schritt, den man ging, war, wir bauen in den Computer noch einen weiteren Computer ein, nämlich die Grafikkarte. Und die kümmert sich nur um Berechnungen der Grafik. Also sie kriegt von der CPU hier, stell mal dies und die Welt dar, das ist so dein Ausschnitt, mach bitte, mach den Rest. Und ein so ein Effekt ist Anti-Aliasing. Also inzwischen übernimmt ja so eine Grafikkarte jede Menge Aufgaben, aber das fängt Mitte der 90er an, dass wir Grafikbeschleunigerkarten haben, wie sie noch hießen. Und eines der Hauptaufgaben war Anti-Aliasing. Also das Vermeiden dieser Ecken. Auf der linken Seite sieht man das sehr schön. Also das Tomb Raider ohne Anti-Aliasing oder ohne diese Spezialgrafikkarte war halt dann doch sehr grob aufgelöst. Sie hatten auch kein Mid-Mapping und so. Die Texturen wurden halt so gerechnet, wie man es konnte. Und Diagonalen hatten halt diese typische Treppenfunktion, die man von Pixelgrafik kennt. Und was Anti-Aliasing macht, das fügt so Graustufen ein. Also der Übergang von Schwarz nach Weiß ist dann nicht nahtlos, sondern geht über mehrere Graustufen. Der Preis von Anti-Aliasing ist, dass sie Unschärfe erzeugen. Also das rechte Bild sieht ein bisschen unschärfer aus als das linke, weil es gibt keine klaren Kanten mehr. Der Vorteil ist aber, dem Auge ist es weitgehend egal, vor allem in Echtzeit. Und es stört sich viel mehr an den harten Kanten als an so ein bisschen Unschärfe. Heute kann man es einstellen, es gibt verschiedene Algorithmen, nach denen man Anti-Aliasing bestimmen kann, wie oft sie da drüber gehen, die Grafikkarte enorm beanspruchen können. In manchen Spielen ist es deswegen auch per Default erstmal ausgeschaltet, also PC-Spielen, Konsolen ist es immer einfacher, wenn man genau die technischen Spezifikationen kennt. Bei PCs weiß man ja nie so richtig, was da jetzt drin ist. So, und dann können Sie als Spieler im Optionsmenü Grafik dann einstellen, wie toll Ihr Anti-Aliasing ist. Das ist so ein bisschen auch das Ziel vielleicht dieser Vorlesung, so als praktisches Ziel, dass Sie jetzt das Konfigurationsmenü Ihrer Spiele verstehen, also den Grafikteil. Weil Sie da diese ganzen Mid-Mapping und wie ist die anisotropische Filterung und so, wenn Sie es nicht wissen, dann können Sie es nachschlagen. Also die Grundbegriffe haben Sie dann alle, oder die wichtigsten zumindest, um diese gängigen Grafikmenüs zu verstehen, was Sie dann machen wollen und machen können, was nicht. Eine andere Shader-Technik, also Shading heißt ja die Berechnung des Lichts und des Materials vor dem Rendern. Also Shader ist so einer, in der Render-Pipeline ist das ein Schritt, das Shading. Wir haben jetzt schon Gouraud-Shading, Flat-Shading haben wir gesehen. Und jetzt gibt es das Fong-Shading mit Reflexion. Also Sie haben so Reflexionslicht. Auch das sieht man erst in Bewegung richtig gut. Hier Space Channel 5 von 99. Wo Sie es vielleicht herkennen, ist bei der Wii, diese Miis, diese Avatare, die Sie hier haben, die sind alle mit Fong-Shading realisiert. Zumindest sehen sie so aus. Das sieht alles aus wie so aus so einem Plastik gemacht. Sie können das aber bei ihr ganz gut sehen. Also es gibt so ein helles Glanzlicht auf der linken Seite, auch am Rock und an den Handschuhen und im Oberteil. Das sich halt nicht, das ist nicht Teil der Textur, sondern von da kommt das Licht und es wird genau da zurückreflektiert. Es gibt so ein Spitz, so eine viel stärker. Es ist eben nicht Gouraud-Shading, dass es fließend übergeht, sondern es gibt so ein Specular. Ein Effekt, der anders reflektiert als der Rest. Und das weiß, denn es ist nicht metallisch, sondern eben so ein Plastik, so ein reflektierender Kunststoff, was ganz gut in dieses Spiel passt, so ein Musikspiel in so einer futuristischen Umgebung, wo Menschen ja nur noch Plastik tragen, weil das viel moderner ist als dieses Textilzeug. So, das ist im Grunde genommen noch ein Shader-Algorithmus, den man bis heute ab und an noch findet, Fong Shading, als zusätzliche Bestimmung von Specular Reflections. Dann IT wieder, 99 mit Quake 3, führt die Parametric Surfaces ein, also parametrisierende Oberflächen. Sie haben Texturen und diese Texturen werden, je nachdem, wo Sie sich in der Welt befinden, neu berechnet. Also Sie haben nicht einfach nur Stein oder Sand und sowas, sondern jedes Mal, wenn Sie diese Textur auftragen, wird sie leicht variiert. So entsteht mehr, also weniger Wiederholung und dieser Kacheleffekt bleibt aus, dass Sie immer sehen, aha, schon wieder derselbe Rasen, schon wieder dieselbe Rasenfläche, jeder Rasen ist anders. Das ist bis heute, also ist es möglich, Sie müssen da ein bisschen darauf achten bei der Parametrisierung von Texturen, dass sie sich nahtlos aneinander anfügen lassen, aber damit können Sie viel mehr Bandbreite in Ihr Spiel unterbringen. Auf Kosten wieder der Rechenleistung, weil diese Textur wird ja nicht einfach aus dem Grafikspeicher gelesen und reingestellt, sondern sie wird zu jeder Textur, wird zu jedem Moment dann einfach wieder neu berechnet. Und dann kommt der große Schritt in Mitte der 90er zur echten 3D mit dem Z-Buffering. Z-Buffering ist eigentlich ganz einfach, aber Sie brauchen noch einen Grafikspeicher mehr. Sie brauchen nicht nur die Welt mit den Modellen, die wird ja dann per Rendering in so einen Grafikspeicher geschrieben, dann können Sie eine Textur drauflegen, dann können Sie noch die Reflexionen drauflegen und dann wird es auf dem Bildschirm ausgegeben. Das ist der bisherige Gang. Jetzt wollen Sie aber noch wissen, was verdeckt was. Ich habe Ihnen ja schon von dem Trick erzählt, ja, Sie sorgen dafür, dass es alles konvexe Hüllen sind, konvexe Oberflächen, sodass ein, je nach Abhängigkeit des normalen Vektors, wenn der von der Kamera wegzeigt, wird er einfach nicht angezeigt und alles, was zur Kamera zeigt, wird angezeigt. Damit können Sie bestimmte Geometrien realisieren, aber nicht so freie Welten. Und das erste Spiel, was es so richtig gemacht hat, war Super Mario 64. Nicht zufällig, weil Nintendo halt in ihrer Konsole der N64 neue Grafikmöglichkeiten verbaut hat. Und Sie sehen das hier eigentlich ganz gut. Sie haben dieses Mario-Schloss oder diesen Level und da gibt es diese dreieckigen Vorsprünge. Die verdecken sich zum Teil gegenseitig. Das wäre mit dem normalen, also mit diesem normalen Verfahren, wie wir bislang hatten, schwer möglich. Sie müssen ja auch wissen, welches liegt eigentlich weiter weg von der Kamera, welches ist weiter vorne. Also welches male ich zuerst, mit welchem male ich drüber. Und das hängt aber wieder ab von der Kamerasicht. Also Sie können sich ja mit dieser Kamera auch noch frei bewegen. Und das ist der Trick des Z-Buffering. Sie speichern erstmal, ist egal in welcher Reihenfolge Sie da durchgehen, Sie malen Ihr Polygon in den Z-Buffer und sagen, wie weit ist eigentlich dieser Pixel von der Kamera entfernt. Für jeden Pixel dieses Polygons, den Sie ausmalen, speichern Sie nur ab, wie weit Z in der Z-Achse ist der von der Kamera entfernt. Und dann gehen Sie jedes Polygon durch und sobald es näher ist an der Kamera, wird es in den Z-Buffer nach vorne geschrieben. Also wird einfach überschreibt das andere. Das können Sie hier ganz gut sehen. Also Sie haben diese zwei Dreiecke, das Gelbe und das Graue. Sie malen das Graue als 5 und das sind die Abstände, das sind alle 5 von der Kamera. Bei den Gelben sind die Abstände irgendwo zwischen 7 und 2, das ist halt so zu Ihnen geneigt. So, und dann, und der Rest ist unendlich, also das ist beliebig weit weg. Und dann malen Sie es übereinander und dann sehen Sie, von welchem Polygon Sie welches Pixel nehmen müssen. Also das ist hier auf der Grafik ist das ein bisschen schlechter aufgelöst, Sie sehen das fertige Resultat. So, und das macht man. Und man braucht dazu halt neben dem Grafikspeicher noch einmal so viel Platz für den Z-Buffer und nochmal so viel Zeit, um das Bild zweimal zu berechnen. Einmal nur die Entfernung der Polygone und dann sagt man, okay, von dem Polygon nehme ich dieses Pixel aus der Textur plus Beleuchtung plus alles Mögliche. Und Sie sehen schon, dass das mit, also das sind einfach viele Berechnungen, die man da braucht, um auch nur einen Pixel darzustellen. Das macht die CPU nicht mehr, weil die muss ja auch noch berechnen, wo ist Mario, was macht er gerade, was macht der Spieler. Und heutzutage dann auch Sound muss raus und das Netzwerk muss bedient werden. Und deswegen gibt es in Ihrem Computer viele kleine Computer, die sich nur mit diesen Dingen beschäftigen. Insbesondere Grafik bei Sound gibt man sich bislang viel weniger Mühe, aber auch das ist jetzt halt im Wandel. Also das ist Z-Buffering und seitdem spricht man in der Computergrafik von echter 3D. Bis dahin waren das alles so Tricks, so 2,5D-Tricks, aber sprechen Sie mal mit der Informatik, für die ist das Z-Buffering, die Technik gab es seit den 80ern, aber die Umsetzung in der Echtzeit-Computergrafik, 3D-Spiele beginnen mit Super Mario 64, wenn Sie so wollen, und seitdem ist es aber auch üblich. Also inzwischen können Sie beliebige Welten erzeugen und jetzt brauchen Sie auch nicht mehr so zu kacheln oder mit irgendwelchen konvexen Tricks zu arbeiten. Ja, jetzt reicht es einfach, wenn Sie einen Z-Buffer haben, dass Sie gucken, was ist der Kamera zugänglich. Jetzt haben Sie eine frei bewegbare Kamera. Das ist ja auch eine Spezialität von Super Mario 64, das Virtual Camera System, dass Sie wirklich die Kamera bewegen können durch diesen Lakitu, der im Prinzip Ihr Kamera meist. Im Grunde genommen ist es ein Second-Person-Spiel, weil Sie ja diesen Lakitu spielen, der den Mario filmt. Und gleichzeitig sozusagen die Mario steuern. Aber es fühlt sich dann doch eher wie ein Third-Person-Spiel. Aber wenn Sie das kennen, Mario 64, ist es ja so, dieser Lakitu ist ja wie so ein Reporter, der halt hier live berichtet, wie Mario sich durch diese Welt arbeitet. Virtual Camera Systems kennt man dann auch schon aus anderen Spielen, also bewegbare Kamera, Virtual Fighter, ein frühes Fighting-Game in 3D, also mit Polygonen, mit allen möglichen Tricks wird auch hier gearbeitet. Und der große Vorteil von Virtual Fighter war so der Finishing Move oder danach gab es halt nochmal eine freie Kamerafahrt. Im Gegensatz zu Street Fighter, die mit Pixeln und Sprites auskommen mussten, war hier halt dafür auf Kosten der Auflösung, das ist dieser typische Effekt der 90er, die Grafikqualität ging massiv runter, dadurch, dass wir uns jetzt auf polygonbasierte 3D stürzen, weil diese Berechnungen dann doch zu aufwendig waren. Und erst 10 Jahre später erreichte die Qualität der Polygon-3D-Grafik, oder eigentlich erst 15 Jahre später, die Qualität der Sprites Ende der 80er. Also, dass sie wirklich tolle Texturen haben und das machen können. Aber der Vorteil ist, sie hatten jetzt eine freie Kamera und eine viel größere Welt. Also der Preis war es wert, aber sie brauchten spezialisierte Grafikkarten, um von den, hier ist ja Flat Shading, was Sie da sehen, von diesen Flat Shading-Modellen zu kommen zu den heutigen 3D-Welten. Der nächste Schritt, Real-Time Shadowing von Splinter Cell 2002, war im Wesentlichen, also wie so häufig, wenn Sie eine Technik realisiert finden in einem Spiel, wird es auch gleich zur Spielmechanik. Und jetzt konnten wir plötzlich Echtzeitschatten, also Licht fällt durch ein Objekt oder durch eine Textur und der Schatten wird, je nachdem wie das Licht fällt, auch live berechnet und auf andere Objekte projiziert. Und das sorgte dann dafür, dass Sie in Splinter Cell, so ein Stealth-Game, halt Schatten als wichtiges Spielelement haben. Sie mussten sich halt im Schatten verstecken und zur Not Lichter ausschalten, damit überhaupt ein Schatten entsteht, in dem Sie sich verstecken können. Das wurde dann gleich zum zentralen Element. Das kennt man aus vielen Stealth-Games, wo Sie im Schatten dann unsichtbar sind oder zumindest nicht gesehen werden, solange die Gegner nicht direkt über Sie stolpern. Und das sah viel beeindruckender aus, wenn es eben nicht nur so ein Ausschatten sind, sondern wenn Sie die Lichtquelle bewegen, dass sich der Schatten gleich noch mitbewegt. Auch heute kennt man das, es ist ganz üblich, aber es war eine Entwicklung der frühen Nullerjahre. Was anderes, was 3D kennzeichnet, ist Post-Processing. Anti-Aliasing ist ja auch so ein Ding. Post-Processing hat nichts mit Postproduktion zu tun, sondern Sie haben das fertig gerenderte Bild und das wird dann nochmal prozessiert, da wird nochmal was mitgemacht. Diesmal aber nicht unter Kenntnis der 3D-Welt, sondern nur, indem Sie das praktisch wie so ein Foto behandeln und da können Sie dann Anti-Aliasing drauf betreiben oder sowas wie Bloom, also so ein Überstrahlen, was ein zentrales Merkmal der Prince of Persia-Reihe ist, dass alles so viel weicher aussieht, weil Sie wenn Sie eine Kontrastgrenze haben, das so ein bisschen drüber lappen lassen. Also dass diese weiße Rose auf dem dunklen Hintergrund, die hat halt um sich herum nochmal so einen leichten Schimmer. Weil alles, was hell ist oder im Prinzip auch hier das leuchtende Mittelteil von dem Gegner, das kann man richtig sehen, wie das nach oben und unten abstrahlt. Und alles strahlt in Prince of Persia in dieser Welt. Also alles hat so einen leichten Lichtsaum, das wiederum eine ganz eigene Optik hat und so diesen orientalischen Look der Prince of Persia-Reihe prägt. Das andere, also es gibt ganz viele Beispiele für Post-Processing, die finden Sie alle im Netz, wenn Sie das mal interessiert. Ist aber wichtig, die Frage, wird das jetzt reingerechnet? Es ist halt keine Textureigenschaft, dass die Hose überstrahlt, so malt man keine Texturen, das ist Post-Processing. Das andere ist High Dynamic Range Rendering, was in Half-Life 2 experimentell mal ausprobiert wird, erstmal in dem Lost Coast Add-on und dann später, glaube ich, gibt es dann auch eine neue Version, in der HDR wirklich drin ist und vor allem dann in den Episode 1 und 2. HDR ist ja netterweise in Fotos, wenn Sie HDR-Fotos kennen, dann gibt es keinen Unterschied zwischen den hellen und den dunklen. Also Sie haben klare Tiefen, da sehen Sie ganz viel und wenn Sie rausfotografieren, sehen Sie auch noch draußen die Welt. Eine normale Kamera kann das nicht, weil sie entweder die Tiefen absaufen lässt, wenn Sie, können Sie ja selber sehen, wenn Sie hier aus dem Fenster schauen, wie sich das Auge halt, die Iris zieht sich zusammen, damit können Sie draußen dieses Ding sehen, damit ist der Rest des Raums dunkel. Wenn Sie aber auf was Dunkles schauen und rausschauen, ist es draußen zu hell. So, das ist ein normales Verfahren bei Fotoapparaten und Filmkameras auch. HDR sorgt dafür, dass es technisch möglich ist. Sie nehmen es in verschiedenen Objektivgrößen auf, das Bild, und berechnen es dann, legen es übereinander. Das, was in dem einen zu hell ist, wird halt mit dem Bild des anderen übernommen. Bei Spielen ist es genau andersrum. Bei Computergrafik ist es total einfach, schöne, klare Tiefen und schöne, definierte hellen, also helle Bereiche zu haben, weil es ja einfach nur Pixel sind. Und ich kann ja dafür sorgen, dass die Helligkeiten gleichermaßen verteilt werden und die Kontraste erhalten bleiben. Was also HDR macht, ist bei Spielen genau das Gegenteil. HDR-Fotos sehen besser aus, viel mehr Kontraste und Unterschiede. HDR-Computergrafik haben halt plötzlich diesen Überstrahlungseffekt. Wir müssen die aber künstlich reinrechnen. Das sorgt aber dafür, dass Sie, wenn Sie in dieser Kirche sind, erstmal jetzt sehen Sie die Kirche ganz gut, dafür sind die Kirchenfenster überstrahlt. Wenn Sie sich aber vor dieses Fenster stellen, dann dauert es einen Moment, dann rechnet das rum, dann wird der Rest dunkler und das Kirchenfenster wird dann normal. Aber auch das ist nur so ein Effekt, den man künstlich reinrechnen muss. Es wäre für den Computer viel leichter, klares Kirchenfenster, klaren Hintergrund und selbst der Schatten im Altar, da können Sie die Maus sehen, weil der Computer weiß, was da ist und der kann auch sagen, was welche Helligkeit bekommt. Aber deswegen sind HDR-Fotos genau das Gegenteil von HDR in Echtzeitgrafik. Hier will man nämlich zeigen, wir haben viel mehr Helligkeitsinformationen, wir geben die aber nicht alle. Und du kannst dir überlegen, willst du lieber die Tiefen sehen oder die Helligkeiten sehen und den Rest matschen wir zu. Das ist ein besonderes Qualitätsmerkmal, weil Sie brauchen mehr Speicher für die Helligkeitsinformationen und müssen dann auch einstellen, in welchem Bereich Sie die Helligkeiten wirklich darstellen wollen. Also das ist was man heute häufig sieht in Spielen, die so ein Außen und Innen kennen. Also nicht nur Innenspielen, sondern man kann auch rausgehen und es gibt Fenster oder Lichtquellen. Und Sie müssen darauf achten, dass Sie wenn Sie rausgehen, dass Sie dann erstmal 3 Sekunden brauchen, bis Sie sich an die Außenwelt gewöhnt haben. Es fängt so ein bisschen den Seheindruck ein, den man auch kennt. Also wenn Sie halt in dunkle oder helle Räume gehen, bis sich das anpasst. Oder, das ist auch ganz wichtig, den man von Filmkameras kennt. Der Computer selber versucht oder die Spiele versuchen enorm, dieser Cinema Envy, also sie versuchen ganz massiv die optische Anmutung von Filmkameras zu imitieren, die sie aber gar nicht brauchen. Also auch Tiefenschärfe ist so ein Ding, auch so ein Post-Processing-Ding. Der Computer hat sowas wie Tiefenschärfe, braucht er nicht. Der kann Ihnen genau sagen, wenn ich einen Lichtstrahl in die Welt schicke, welche Farbe hat das Pixel, wenn ich treffe. Aber wenn man sowas wie Tiefenunschärfe haben will, und das sehen Sie in den letzten 4-5 Jahren doch verstärkt, Spiele mit Tiefenunschärfe, ist das ein reiner Wunsch, so zu wirken wie eine Filmkamera oder noch besser Lensflares. Also so Linsenreflektionen, die aus optischen Gründen in der Kameraoptik auftreten, wenn Sie in Lichtquellen filmen. Aber der Computer, der braucht keine Linsenreflektion, hat ja gar keine Linse. Auch das ist ein Post-Processing-Effekt. Helle Bereiche können nur mit so einem Linsenreflektionsfilter überlegt werden. All das sorgt dafür, dass das Bild stärker aussieht wie ein Bild aus einer Filmkamera und damit der Spieler oder die Spielerin das Gefühl hat, ich bin ja hier wie in so einem Film. So, eine andere Technik, die jetzt aber weniger aus dem, also die kennt man ja aus der realen Welt, Dinge werfen Schatten. Aha. Dinge werfen auch dann Schatten, egal wie das Licht ist. Also außer man leuchtet direkt in die Ecken. Also Ecken sind immer dunkler, weil sich das Licht dort halt anders reflektiert. So, das kann man im Vorfeld berechnen mit diesem mit dem Pre-Computed Lighting. Das Problem ist aber, wenn Sie Dinge in der Welt verschieben können, dann gibt es sowas wie Ambient Occlusion. Ambient Occlusion heißt, dass halt, Sie sehen das hier links sehr schön, wenn es ausgeschaltet ist, dann steht dieses Telefonhäuschen, ich weiß nicht, ob Sie das Konzept noch kennen, also das sind so Dinge, da konnte man Geld einwerfen, um zu telefonieren. Da kommt auch dieser Hörer. Wissen Sie eigentlich, warum das Telefoneigen in Ihrem Smartphone dieses merkwürdige Zeichen ist? Sie wissen es, weil Sie Eltern haben, die noch solche alten Geräte haben. Aber es nimmt ab. So, hier mal dieses Telefonhäuschen, das wirft keinen Schatten auf die Wand dahinter. Wenn Sie Ambient Occlusion anschalten, dann macht es das schon. Ohne, dass man jetzt hier noch zusätzlich Lichtquellen berechnen muss. Das ist einfach, egal wie das Licht auch so in der Umgebung sich streut, dieses Telefonhäuschen wird immer einen leichten Schatten werfen. Man kann es auch unten bei den Ecken sehen. Also vielleicht so die... Oh, bin ich noch da? Ich bin da, aber mein Ton ist aus. Unsere Hörsaaltechnik leidet hier ein bisschen. Ein bisschen haben wir noch. Ja. Also Ambient Occlusion an oder aus, je nachdem werden dann so Kanten und Ecken...
Das sehen Sie oben, es ist disabled unten. Ne, oben ist es enabled. Oben sehen Sie, ich weiß jetzt AI ist oder was anderes. Oben sehen Sie zum Beispiel die Kanten von dem Vorsprung. Die hatten auch einen viel dunkleren Schatten als weiter unten. Unten ist es Pre-Computed Lighting, oben ist es Ambient Occlusion.
Also das ist was, bis heute ist es nicht realisiert, in Echtzeit Ambient Occlusion zuverlässig in jedem Spiel unterzubringen. Das kostet immens viel Berechnung, weil Sie von jedem Punkt so im Schnitt so 3 bis 5 Lichtstrahlen losschicken, gucken, wo prallen die hin und also sie müssen überall berechnen, wo könnte ein Schatten auftreten. Und das ist so immens viel Berechnung. Sie können ja mal googeln, Ambient Occlusion, da sehen Sie so schöne weiße Räume, die nur aus Schatten, also Sie können nur sehen, was das ist, weil Sie so ein paar Schatten sehen. Und das ist für die Berechnung in Echtzeit immer noch zu aufwendig. Was aber nicht so aufwendig ist, ist Normal Mapping, eine ganz, ganz wichtige Technik, die ja wieder von id 2004 in die Spielewelt gebracht wurde. Normal Mapping versteht man eigentlich nur mit Echtbeleuchtung, mit Echtzeitlicht. Was Sie machen können ist, also Sie haben ja immer diesen Trade-off zwischen Anzahl der Polygone und Realis oder der Rest wird über Texturen erledigt. Wenn Sie aber mehr Schatten haben wollen, also das Doppelkinn oder jetzt bei diesen ganzen Monstern oder die Rippen und die Muskelberge von den Monstern, können Sie entweder mit ganz, ganz vielen Texturen arbeiten, dass wirklich hier Licht auch Schatten wirft, oder Sie nehmen Normal Mapping. Was Normal Mapping ist, ist eine Textur, Sie sehen diese lila-blaue Textur oben und die gibt normalen Vektoren an, ohne dass Sie tatsächlich darunter eine eigene Fläche haben müssen. So, und der normalen Vektor sagt ja, wie verhält sich die Reflexion von Licht. Wenn der normalen Vektor Richtung Lichtquelle zeigt, dann ist es hell. Wenn er davon weg zeigt, wird es dunkler gefärbt. Und was Sie mit Normal Mapping hinkriegen, ist den Eindruck von viel größerem Detailgrad auf Ihrer Textur, als Sie tatsächlich modelliert haben. Das ist ein ganz total guter Trade-off. Sie müssen nicht viele Polygone, Sie haben Low Poly, also mit 782 Polygonen. Da sehen Sie halt wenig, also die Augen sind nicht richtig zu sehen, die Lippen haben keine klare Kontur, die Nase hat keine klaren Gesichtskonturen, aber Sie haben wenig Polygone. Jetzt können Sie mit High Poly, also viele Polygone, modellieren. Da brauchen Sie aber 18.332 Polygone, um so ein Gesicht in der Mitte zu erzeugen. Wenn Sie aber diese Normal Map, die Sie da oben sehen, da drauflegen, dann kommen Sie mit Ihren 782 Polygonen hin, haben aber eine viel höhere Detailgrad, ohne den modellieren zu müssen. Was man üblicherweise macht, man modelliert es so groß, also mit den 18.000 Polygonen, zieht daraus die Normal Map raus, also wo liegen eigentlich an welcher Stelle welche Verhältnisse zur Lichtquelle, und dann nimmt man ein Low-Poly-Model und packt diese Normal Map drauf. Und dann haben sie beides. Sie haben einerseits wenig Polygone, die sie durch das Bild schieben müssen, andererseits schöne Auflösung, tolle Echtzeitschatten. Weil im Gegensatz, Sie können ja auch sagen, ich male einfach eine tolle Textur drauf, aber der Witz ist, das Ding verhält sich korrekt bei Lichtbestrahlung. Weil immer gesagt wird, an dieser Stelle, also das ist halt eine Augenhöhle, die steht ganz anders zum Licht als das Polygon, was da drunter liegt. Und da war es dann möglich, in Doom 3 solche sehr düsteren Ecken zu malen mit Monstern, die dann halt beleuchtet wurden. Also es war so ein Horrorspiel der Doom-Reihe halt, sie mussten ja auch alles, es war halt ein Shooter, wie Shooter so sind, aber von der Atmosphäre her war es ein deutlicher Sprung nach vorne und bis heute sind Normal, also ohne Normal-Maps geht es gar nicht mehr. Sie kriegen viel größeren Realismusgrad hin, also an Details und Texturen, als mit den klassischen Verfahren. Der nächste Schritt sind dann Parallax-Mapping in Oblivion, kann man das schön sehen. Hier in Oblivion sehen Sie übrigens auch auf dem rechten Bild, wie das von der Seite aussieht. Es gibt keine Ziegelsteine, das ist einfach nur eine Fläche und davor sieht es so aus, als wären das wirklich ganz fantastische, nach vorne gewölbte, die immer unter Licht einführen. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn sich das Licht bewegt, dann verhält sich diese Fläche wirklich so, als würde das Licht oben reflektiert und unten Schatten werfen. Nur von der Seite, da fällt es dann auf, dass es im Grunde genommen einfach eine ganz normale Fläche ist. Also mit Parallaxen können Sie noch viel höhere, viel größere Reliefe machen. Und das Beste wäre dann Relief Mapping. Das können Sie hier sehen. Also oben hätten Sie die normale Textur. Dann mit dem normalen Normal Mapping, das ist das in der Mitte, da entsteht schon so ein bisschen das ist in der Mitte Parallax Mapping. Aber Sie sehen halt immer noch das, was dahinter, also Sie sehen auch den hinteren Teil. Zum Beispiel bei der Pyramide kann man das gut sehen oder bei diesem angeschnittenen Zylinder. Kegel, angeschnittenen Kegel. Wenn Sie aber Relief-Mapping draufsetzen, das ist auch nur eine Textur, also die haben nicht mehr Details in der Modellierung, dann wird sogar, was im Hintergrund eigentlich nicht sichtbar wäre, wird dann auch abgeschnitten. Erst im Renderprozess. Und das sorgt dann zu solchen Dingen auch hier bei Doom 3, wenn Sie einen speziellen Mod draufsetzen, dass zum Beispiel diese Gullideckel, die mit so einer Normal-Map zwar so ein bisschen aussehen, als würden sie in den Boden eingelassen sein, mit so einem Relief-Mapping wirklich dreidimensional hervortreten, ohne dass an den Modellen was geändert wurde. Das ist so, na gut, was sie halt brauchen, sie brauchen eine neue Texturschicht, die sich nur um das Relief kümmert, wie verhält es sich zum Licht. Und mit solchen Tricks wird heutzutage gearbeitet, also heutzutage ist ja schon wieder über 10 Jahre her, aber wird bis heute gearbeitet, deswegen Computergrafik und Film, bei Filmgrafik würde man sagen, ach, dann nimm halt 100.000 Polygone mehr. Dauert es ein bisschen länger, bis der Frame berechnet ist, aber wir haben hier 20 Rechner, die machen nichts anderes, dann berechnen wir halt einen Tag länger. Bei Film kann man mit höherem Detailgrad in den Modellierungen dann den Detailgrad in der Darstellung erreichen. Bei Computerspielen geht es nicht, weil wir nicht einfach 100.000 Polygone kostenlos hinzufügen können, wenn wir 60 Frames pro Sekunde halten wollen oder 30. Also mit diesen Tricks gearbeitet, sodass Computergrafik und Filmgrafik sich durchaus unterscheiden in ihrer technischen Entwicklung, aber das Ergebnis dann doch sehr ähnlich aussieht. Nur ist es halt hier getrickst und bei einem höheren Realismusgrad, bei einem höheren Detailgrad im Modell ist es halt einfach nur dargestellt. Ein anderer Trick, den man häufig sieht, ist Billboarding, auch Imposters genannt. Wenn Sie so große Mengen haben, wie diese vielen Orks oder jede Menge Gräser, die im Wind wehen, könnte man natürlich alle modellieren und dann irgendwie 1000 solche Figuren in die Szene setzen, was natürlich auch unglaubliche Performance-Einbußen hat. Der Trick, den man macht, ist, wir malen die einfach auf eine Fläche, wie so Billboards, also solche Aufsteller. Und wir sorgen dafür, dass diese Flächen sich immer zur Kamera drehen. Also sie können nicht drumherum gehen. Sodass man bei grobem Blick das Gefühl hat, Horden von Orks, aber in Wahrheit sind das alles so Pappaufsteller, die sich drehen können, wenn sie so wollen. Und natürlich sind die animiert, sodass man auch das Gefühl hat, da bewegt sich was. Aber die haben überhaupt keine Tiefe. Und das ist bei Spielen in der Zeit, kann man das ganz gut sehen. Bäume sind zum Beispiel nur so ein Kreuz. Also ich habe hier einen Teil des Baums, hier einen Teil. Man sieht, egal von welcher Seite man schaut, sieht man immer irgendwie Blätter. Nur wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es im Grunde genommen kein ausdefiniertes Modell ist, sondern zwei so Pappscheiben ineinander gesteckt. Aber dadurch, dass wir die Texturen animieren können, kann es auch so aussehen, als würde sich da was im Wind bewegen oder in irgendeiner Form darauf reagieren. Aber diese ganzen Orks, die Sie hier in Cameo sehen, das sind alles 2D-Flächen. Im Grunde genommen Sprites. Also man nennt das zum Teil, nennt man es auch noch Sprites, auch wenn es in 3D eingebaut ist. So, und der große Gral der Computergrafik, also neben Raytracing, ist Global Illumination. Da beachten Sie die kompletten Beleuchtungsmodelle der gesamten Umgebung und sorgen für Streulicht, Ambient Occlusion. Das ist so ein Oberbegriff für alle möglichen Formen von Beleuchtungstechniken, in denen Sie aber dann auch so den Übergang von innen nach außen darstellen können mit Echtzeitbeleuchtung und das den Einfluss der gesamten Beleuchtung der Szene auf jeden Pixel bestimmen. Und Sie können sich vorstellen, das ist teuer. Also bis heute ist es so, man muss halt immer den Detailgrad, wie viel Detaillierung also berechne ich, damit es aussieht, dass es wirklich eine realistische Beleuchtung ist. Das Ziel dieser ganzen Verfahren ist der fotorealistische Look. Also da ist kein Problem und man kann halt, und das ist die Frage, warum sieht es nicht fotorealistisch aus? Die Frage kann man sich stellen und dann kommt man auf so Dinge wie Self-Shadowing. Also warum sehen Gesichter so unrealistisch aus? Weil die Lippen keine realistischen Schatten auf die Zähne werfen. Sieht es immer aus, als hätten die so ein künstliches Gebiss drin. Also das sind all solche Kleinigkeiten, gerade was Gesichter angeht. Hier ist ein schönes Beispiel. In der Unreal Engine 3 gab es erstmal Subsurface Scattering. Subsurface Scattering ist die Streuung von Licht unterhalb der Oberfläche. Also zum Beispiel bei Wachs oder wenn man Haut hat, also dass Haut so matt aussieht und sich, wie es sich im Licht verhält, liegt daran, dass das Licht unter die Haut dringt, weil die Haut die hat leichte Transparenz und dann an den Blutgefäßen und dem Gewebe gestreut wird, bis wieder nach draußen dringt. Das macht diese besondere Anmutung der menschlichen Haut aus. Und wenn Sie dann mit Phong Shading oder Lambertian Shading oder Normal Mapping arbeiten, sieht es halt immer aus, also es ist halt so eine Plastikschicht, irgendwie so eine Kunststoffschicht, die sich, man kann es einmal, so ein Foto kann man einmal machen, das ist kein Problem. Also man kann auch die Textur wählen, das Ding muss aber unter Echtzeitbeleuchtung in der Welt arbeiten. Also hier gibt es dann auch Unreal Engine. Hier gibt es auch einen Link, da können Sie sich mal die Demo von der Unreal Engine 3, die ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre alt, anschauen. Subsurface Scattering ist sehr aufwendig, weil sie ja dieses Volumenstreuung will ja berechnet werden, sorgt aber gerade bei Dinge, die wir als Menschen sehr gut kennen, und dazu gehört halt andere Menschen. Also das Menschen sind so das größte Problem, Monster darzustellen, da weiß man nicht, wie die aussehen in echt. Aber bei Menschen weiß man es ziemlich gut. Und da ist es dann halt auch wichtig, wie viele Muskeln hat man im Gesicht. Also wenn die lächeln, ist es ernst oder sind es nur irgendwie zwei Muskeln, die dann hochgehen? Wie viele Knochen sind dann modelliert? Und das sorgt dafür, ob wir einen Menschen glaubwürdig empfinden oder auch nicht. Und deswegen wird an sowas gearbeitet. Self-Shadowing, Subsurface Scattering sind solche Begriffe. Und was in letzter Zeit verstärkt zu sehen ist, sind Partikel. Also das nimmt jetzt seit der Unreal Engine 4, seit sie, oder auch natürlich der CryEngine und der in Unity ist das jetzt auch stärker, ist einfach diese unglaubliche Menge an Partikeln, die man dort unterbringen kann. Ich kann Ihnen das ja mal zeigen. Warte mal. Unreal Engine. Wobei, noch besser ist ja eigentlich der, wie heißt das? Moment. Infiltrator, 3-Time-Demo. Moment. In HD. Aber ohne Ton. Auch nicht gut. Ich guck mal, ob ich das mit dem Ton noch hinkriege für Sie. So. Ich habe nur keinen Ton. Mal gucken. Ist ja egal, Sie sollen ja auch nur auf die Grafik gucken. So, das ist halt so eine Demo, die läuft in Echtzeit. Also klar, es ist hier aufgenommen, aber man kommt damit gut. Man kann das auch, wenn man einen einigermaßen guten Computer hat, kann man die Demo runterladen, kostet ein paar Gigabyte und sich so abspielen und sich auch das Level-Design anschauen. So, Sie können jetzt auf diese bahnbrechende Story achten oder auf die Regentropfen, auf die Schatten, auf die kleinen Partikel, die in der Luft sind, auf die Reflexionen der Welt in der Pfütze. Auf die, hier haben Sie natürlich den Lensflare-Effekt. auf diese Verzerrungen, die optischen Verzerrungen, auf sowas müssen Sie eigentlich achten. Aber warum ich keinen Ton habe, bleibt ein Rätsel. Partikel, die da spritzen, das ist so ein typisches Merkmal moderner Engines. Dann haben sie aber auch Tiefenschärfe. Sie haben Blumen, sie haben HDR-Lighting, sie haben die Reflexion des Mündungsfeuers. So, wenn Sie das in Echtzeit hinkriegen, dann muss ich Marvel ganz schön strecken, um Ihnen noch visuell was zu bieten. Was ja auch passiert. So, dieses Material müssen Sie gucken, oder hier die Unschärfen, die Reflexion, das Überstrahlen, die Schatten. Eben auch Self-Shadowing, also dass Sie seinen Oberarm wirft Schatten auf den Unterarm oder auf den Oberkörper. Wenn Sie das interessiert, es gibt zu solchen Demos dann auch Entwicklerkommentare. Was haben Sie an welcher Stelle eigentlich zeigen wollen? Die wollen ja Ihnen keinen Actionfilm zeigen, sondern erstmal demonstrieren, was diese Engine alles kann. Das Particle-Demo können Sie sich auch, also Elemental-Demo kann man sich auch anschauen. So der, also was Sie eben nicht gut können, sowas wie Haare, Haut, das wird auch ausgelassen, indem Sie entweder solche fantastischen Wesen nehmen oder dafür sorgen, dass die hinter irgendwelchen Masken sind. Ich bin gleich fertig, ich habe noch zwei Folien, dann machen wir eine Pause, ganz kurz. Es gibt eine andere Variante, das ist das nicht fotorealistische Rendering. Das gibt es, es hat sich so ein bisschen entwickelt als Alternative zum 3D, einerseits, weil diese 3D-Hürde immer größer wird, also man erwartet inzwischen Qualitäten, oder ich sage, ja, aber in Uncharted sah es aber besser aus, sodass man wirklich Millionen in die Hand nehmen muss, um da mithalten zu können. Und die Alternative ist, man geht in eine Richtung, die halt gar nicht so fotorealistisch ist, sondern was anderes, Cell Shading. Cell jetzt gar nicht von der Zelle, sondern von Celluloid, also von dem alten Filmmaterial, aus einer Zeit, in der man noch per Hand auf die Filmframes gemalt hat. Und das wird halt verwendet für Darstellungen, die so ein bisschen comichaft aussehen, also mit klaren, schwarzen Rändern, häufig sehr flachen Farben, also es ist nicht Flat Shading, aber es geht sehr stark in die Richtung, und dass sie weniger Farbnuancen haben und einfach im Prinzip so einen Posterisierungseffekt. Und das Ganze sieht halt aus, also jetzt Okami sieht halt aus wie so ein interaktives japanisches Tuschegemälde. Aber man kennt es auch aus Zelda-Spielen oder so aus verschiedenen anderen Formen, in denen Cell-Shading oder Borderlands so im Prinzip so einen nicht fotorealistischen Look hervorbringen soll. So, und das ist eine Folie, die habe ich seit vielen Jahren da drin und die bleibt weiterhin in Zukunft, nämlich die Raytracing. Also Raytracing heißt, die verfolgen jeden Lichtstrahl, ist auch die letzte Folie, die verfolgen jeden Lichtstrahl bis hin zu, also der Prinzip von der Kamera ausgeht und Sie gucken, wie wird es reflektiert. Dann können Sie nämlich insbesondere Glas, was wir bis heute ja nicht gut kennen, Glas oder spiegelnde Oberflächen, die wirklich die Szene spiegeln und nicht einfach irgendein Environmental Map darstellen. Und sobald Sie das, also technisch weiß man genau, was zu tun ist, alles bekannt, aber man hat die Rechenpower nicht in Echtzeit. Und sobald wir das haben, werden Sie jede Menge Spiele sehen mit so spiegelnden Kreaturen. Ganz klar, das weiß man sofort, weil dann so, als wir dann zum ersten Mal richtig Wasser rendern konnten, musste Far Cry auch ständig im Wasser spielen oder draußen. Also es gibt so Spiele, die wollen einfach so ein bisschen angeben. Und jetzt sehen wir ganz viele Spiele, in denen irgendwie Partikel spritzen und sprotzen, weil wir jetzt Millionen Partikel darstellen können. Und sobald wir endlich mal Raytracing im Griff haben, wird sich viel mehr spiegeln in der Welt. Dann wird so eine Optik kommen, alles voller Glas wird sein, weil man diese ganzen Brechungen berechnen kann. Also es fängt an mit Albrecht Dürer, der schon im 16. Jahrhundert die Frage, wie malt man realistisch? Na, man bindet einen Bindfaden fest hinten und dann an das Objekt und dann klappt man dieses Bild auf und zu und malt dann einen Punkt. Und dann hat man wieder so eine Punktwolke und die muss man dann nur nachzeichnen und dann hat man perspektivisch die korrekte Darstellung. Die Frage, ob jemals so gezeichnet wurde, weil beim Klappen des Bildes ja den Faden kaputt machen. Aber die Idee ist zumindest, also möglichst, man folge den Lichtstrahlen seines Blicks und dann kriegst du das richtige Licht. Turner Whitted hat 1980 das zum ersten Mal in der Computergrafik eingeführt und dann wurde es halt, das kann man verfolgen, also ich will das im Einzelnen nicht machen. Hier gab es halt mal auf so Supercomputer eine Quake 4 und nur so viel, also um irgendwas zu demonstrieren, nimmt man halt dann häufig doch Spiele. Weil die höchste Anforderung haben an, von allen Software, die sind am extrem komplex und haben die höchste Anforderung an ihre Ressourcen. Und wenn man ein Spiel damit hinkriegt, kriegt man den Rest auch hin. Das ist immer so ein bisschen die technische Idee. Und natürlich, dass die Leute, die sich da aus der Informatik und Computergrafik damit beschäftigen, häufig auch sehr gerne Computerspiele spielen und damit so ein bisschen ihr Lieblingshobby auch zum Forschungsgegenstand haben. Gut, damit machen wir eine Pause, 10 Minuten. Wir sehen uns um 11:05 wieder und dann gehen wir mit der Historie weiter.